Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wir sind wieder unterwegs.
Ja, in den heiligen Hallen. Ich habe gerade eben schon gesagt, das ist wie Hogwarts oder sowas.
Ne? Ja, so sieht's hier aus. Ja, wir dürfen zu Gast sein heute. Wir wurden auch eingeladen ins Büro nach Duisburg.
Ins Oberbürgermeisterbüro.
Und bei uns ist der Sören Link.
Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen. Sören Link, wer ihn noch nicht kennt, es hören ja auch Düsseldorfer zu. Ich glaube, in Duisburg bist du ein bekanntes Gesicht seit Jahren. Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg und maßgeblich daran beteiligt, dass wir ja in Duisburg mit Rheinfire so eine schöne Heimat bekommen haben.
Ja, erstmal ein herzliches Willkommen an die ganze Fire-Family. Ich freue mich, dass Rheinfire überhaupt wieder da ist, dass der Neustart gelungen ist. Ich glaube, auch sehr erfolgreich gelungen ist. Und ich freue mich natürlich noch mehr als Duisburger Football-Fan, dass Rheinfire jetzt hier zu Hause in Duisburg gefunden hat.
Ja, wir sind auch gerne da. Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Und wir reden immer wieder drüber bei uns. Es geht ja dann immer um Düsseldorf, Rheinfire oder sagt man ja gar nicht mehr. Es heißt ja nur noch Rheinfire und zwar zu Recht. Ja, jetzt bist du seit 2012 Oberbürgermeister der Stadt. Und erzähl mal, wie kam es denn grundsätzlich dazu, dass Rheinfire war auf der Suche nach einer Behausung und ganz klar, die Arena in Düsseldorf ist zu groß und man hat sich umgeschaut. Wer kam denn zuerst zu wem?
Also erstmal ist die Geschichte so gewesen, nach meiner Erinnerung, dass Rheinfire ein Stadion gesucht hat mit einer entsprechenden Infrastruktur, gut erreichbar für die Fans und hat rumtelefoniert. Und ich zitiere mal einen Verantwortlichen von Rheinfire, die haben gesagt, Duisburg war die erste Stadt, die den Telefonhörer aufgenommen hat und reagiert hat. Und ich glaube, das zeichnet auch so ein bisschen Duisburg aus, dass wir sehr schnell zupacken können und anpacken und dann auch umsetzen. Und deswegen freue ich mich, dass das gut geklappt hat. Und ich glaube, Rheinfire in Duisburg, das passt.
Ja, das ist ja auch ein Thema. Es war immer jetzt dann, nachdem Duisburg das Stadion und die neue Heimat wurde, jetzt auch die Geschäftsstelle jetzt in der MSV Arena, wie die ganzen Düsseldorfer gesagt haben, nee, wie kann man denn nach Duisburg gehen? Rheinfire gehört nach Düsseldorf. Jetzt war das Merkur-Spiel am Anfang der Saison. Das ist ja so semi-erfolgreich gelaufen, muss man ja sagen. Hast du dich ein bisschen gefreut? Gut, gefreut wahrscheinlich nicht, dass es so wenig los war für Rheinfire, aber für dich als Repräsentant für Stadt Duisburg, dass das MSV oder die Schauinslandreisen-Arena doch der bessere Standort ist für Rheinfire?
Also ich habe mich nicht gefreut, insbesondere nicht über das Ergebnis. Aber ich habe natürlich schon meine Zweifel gehabt, ob das wirklich passen kann. Weil man muss fairerweise sagen, American Football in Europa, in Deutschland, das entwickelt sich gerade. Es wächst und ich finde, es wächst auch gut. Es hat ein organisches Wachstum in den letzten Jahren hingelegt. Und da darf man auch, glaube ich, durchaus mal sagen, es gibt auch im Moment Stadien, Arenen, die sind zu groß. Da passt es wohl noch nicht. Und das hat man leider am Anfang der Saison gemerkt. Und wenn man dann wiederum in der Schauinslandreisen-Arena ist, dann kriegt man mit, das passt wie Faust aufs Auge. Und deswegen fühlen sich sowohl die Spieler als auch der ganze Staff, als auch, glaube ich, sagen zu können, die Fans sehr, sehr wohl.
Ja, das ist auch mein Empfinden. Also gerade, was du angesprochen, die Größe. Duisburg ist, ich glaube, 32.000 oder 35.000 passen da rein. Wir sind jetzt im Schnitt dieses Jahr ja leider nur bei knapp 8, glaube ich, wo wir aktuell stehen. Ja,
zwischen 8
also
und 10.
Also ein bisschen drunter als letztes Jahr, aber trotzdem von der Atmosphäre, du bist ja auch ab und zu mal als Fan da vor Ort, es ist schon ein Kessel. Ne? Also das, was die Fans, wir haben es beim Spiel vor 2 Wochen gegen die Storm festgestellt, ja. Wenn es da laut ist, dann hat der Gegner keine Chance zu kommunizieren.
Also die Arena, die tobt, wenn Rheinfire da ist und das ist schon was Gigantisches. Ich bin regelmäßig beim MSV und auch das ist phänomenal. Und wenn man dann Fire erlebt, da fliegen einem die Ohren weg. Und ich will dann nicht am Spielfeld stehen und irgendwelche Spielzüge ansagen müssen als Gegner. Das ist schon beachtlich. Und man merkt einfach diese Riesenfreude, die da überschwappt. Und deswegen, ich bin wirklich total happy und glücklich, dass das zwischen einerseits dem Team und allem, was drumherum passiert und andererseits den Fans mittlerweile wirklich passt. Und ich kriege ja auch in den Fanforen und so mit, diese Debatte vom Anfang, warum geht ihr nach Duisburg, die ist vorbei. Das hat auch das Team von Anfang an klar gemacht, ob Trainer oder Management, die Gesellschafter oder die Geschäftsführung, wir sind ein Team für die Region und wir haben uns jetzt hier in Duisburg gesettelt, wir sind hier zu Hause.
Jetzt hast du gesagt, du bist ja öfter beim MSV, hast du dich ja bisher bekennender Fan. Ich sehe ja hier auch ein paar Divisionalien in deinem, neben dem Rheinfire-Helm übrigens, der hier auch steht. Warst du bei jedem Heimspiel von Rheinfire oder gibt das dein Terminplan einfach nicht her?
Nee, leider gibt das der Terminplan nicht her. Wir haben zum Glück ganz, ganz viele Sportvereine in Duisburg, die alle zu Recht auch sagen, komm noch mal vorbei. Nebenbei muss ich auch noch so ein bisschen meine Familienzeit im Auge haben und deswegen ist es wirklich leider nicht ganz so oft möglich, wie ich es mir wünsche, zu Sportveranstaltungen zu gehen. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich da wirklich auch mit Feuer und Flamme dabei und feiere auch mit, wenn mal ein spannender Spielzug gelingt oder ein ganz besonderer Wurf oder Move zu bestaunen ist. Aber jedes Heimspiel mitzukriegen, das gelingt weder im Fußball noch beim Football.
Ja, war aber trotzdem schön zu sehen. Wir waren ja auch bei der Eröffnungsfeier, Saisoneröffnung hier in Duisburg. Da warst du auch und hast dich, nachdem du auf der Bühne warst und ein paar Worte verloren hast, hast du dich auch am Merch-Stand eingedeckt, beziehungsweise ich glaube, den Nachwuchs hast du eingedeckt, hast ein Kinder-T-Shirt geholt. Nimmst du die Familie mit, wenn du bei Rheinfire bist?
Ja, in der Tat. Das macht bei Rheinfire wirklich viel Spaß. Ich finde, es ist eine sehr familienfreundliche Atmosphäre. Und meine Frau ist ein Football-Fan. Meine Tochter führe ich noch ran an sportliche Begeisterung und versuche die so ein bisschen auch über die Kleidung mitzunehmen, weil ich finde, die Kollektion ist wirklich gut gelungen. Und das habe ich gern gekauft und das mache ich wirklich aus Überzeugung. Ich bin auch der Meinung, wenn man Spaß an sowas hat, dann sollte man auch durch den eigenen Kauf unterstützen.
Finde ich auch gut. Also wollte ich gerade sagen, du hast da nichts geschenkt gekriegt oder sowas, sondern du warst am Stand. Ich habe gesehen, wie du bezahlt hast. Ich habe es genau gesehen.
Und ganz normal in die Schlange gestellt.
Und in die Schlange angestellt. Ne?
Also das ist ja auch kein Sonder.
Nein, gibt es nicht. Keine Sonderlocke.
Da ist eine Frage von Erziehung. Ja. Ich brauche da keine Sonderlocke. Ich brauche auch ein paar Minuten Zeit, um mir mal zu überlegen, was es gibt. Und die Sachen, die ich da gekauft habe, die trage ich auch gerne. Meine Frau trägt sie gerne und meine Tochter übrigens auch.
Ja, sehr gut. Der Nachwuchs wird schon direkt rangezogen. Jetzt grundsätzlich, jetzt ist ja das Verhältnis gewachsen und Rheinfire ist ja nun in Duisburg gewachsen. Die Fans sind mit reingewachsen. Und das gipfelte ja jetzt in der Finanzierung des Trainingsgeländes, was da jetzt hingesetzt wurde. Da beneiden Rheinfire sehr, sehr viele Leute drum, besonders in der Liga, solche Trainingsverhältnisse zu haben. Sowas ist ja nicht ein Alleingang von einem Oberbürgermeister, der sagt, ich habe jetzt Bock, das wird jetzt dahingesetzt, sondern das muss ja hier durch diverse Instanzen und das muss abgesegnet werden vom Haushalt. Wie ist denn da die Zustimmung? Das scheint ja eine Riesenzustimmung zu sein, jetzt auch nicht nur von dir, sondern grundsätzlich von der Stadt, vom Rat.
Ja, es geht ja letztlich nicht darum, ob ich Fan von Mannschaft A oder B bin, sondern es geht darum, dass ich als Oberbürgermeister etwas tue, was für die Stadt von Vorteil ist. Und offensichtlich haben auch die Ratsmitglieder in einer überwältigenden Mehrheit erkannt, die Kombination Duisburg-Rheinfire, die funktioniert, die ist gut, die stärkt den Sportpark und die sorgt für ein Angebot, was wir vorher nicht hatten. Und deswegen war das letztlich eine Investition, die wirklich breit getragen wurde und auch viel Unterstützung und Zustimmung gefunden hat. Und ich glaube, wenn man sich mal das Trainingsgelände anguckt und auch die Berichte von den Spielern sich mal anhört, was die da erleben, wenn die trainieren, wie viele Leute da stehen bleiben und die anfeuern und ins Gespräch kommen, dann ist das einfach eine runde Sache.
Jetzt gibt es in Duisburg ja nicht nur Rheinfire als Trainingscamp, sage ich mal, sondern auch die Duisburg Vikings als Football-Franchise. Und Franchise ist ein Verein, ist ja dann die normal deutsche Variante als Verein. Dürfen die das Feld auch nutzen, oder nutzen die das Feld, weißt du das, oder sind die noch weiterhin auf ihren Trainingsgeländen? Weil wenn man schon eine Chance hat, ein wirklich Trainingsgelände zu haben, was einem normalen Spielfeld entspricht, meinst du, die Duisburger Vikings werden da auch irgendwann demnächst trainieren?
Also wir haben in Duisburg traditionell Football über Jahre und Jahrzehnte hinweg und eine entsprechende Struktur, Vereine, die das auch mit Leben füllen, mit viel Herzblut. Und die Vikings sind da ganz vorne mit dabei. Ich erinnere mal an die Duisburg Dockers, die es auch gegeben hat. Und ich glaube, ohne jetzt zu wissen, ob die auf diesem großen Trainingsgelände spielen dürfen, ich glaube, das macht Sinn, sowohl die Profis, die ja auch immer Vorbilder sind, als auch die Amateure, die im ehrenamtlichen Bereich Kinder, Jugendliche, Nachwuchs ranführen und für diesen Sport begeistern, zusammenzudenken. Und deswegen hat mir der Ansatz auch von Rheinfire total gut gefallen, zu sagen, wir wollen nicht nur einfach als Fremdkörper hier hinkommen, trainieren und wieder fahren, sondern wir wollen Teil dieser Stadt sein und auch in die Stadt reinwirken. Also falls es jetzt noch nicht möglich ist, was ich wirklich nicht weiß, bin ich mir sicher, das wird sich in den nächsten Jahren ergeben. Und wir haben ja darüber hinaus noch sportliche Anlagen daneben, sodass eine Erweiterung ja auch denkbar ist.
Jetzt muss ich die ketzerische Frage stellen. Jetzt hat es mit dem Finale nicht geklappt. Wir sind jetzt in den Wildcard rausgeflogen. Jetzt hat die Stadt Duisburg die ein oder anderen Euros investiert. War das eine Fehlentscheidung, jetzt das Trainingsgelände hinzusetzen, weil man sagt, man hat jetzt keinen Champion mehr, man kann nicht mehr mit Rheinfire werben? Und wie geht es dann jetzt? Gibt es dann jetzt weiter?
Nein, klare Antwort, klares Nein. Es war keine Fehlentscheidung, es war auch keine Entscheidung auf eine Saison oder mit dem Ziel, ihr müsst jetzt den Titel zum dritten Mal in Folge einfahren, sondern es war das Bekenntnis zu Rheinfire, zu einem langfristigen Investment, zu einer langfristigen Partnerschaft. So hat sowohl das Franchise, so hat Rheinfire das verstanden und auch artikuliert und auch die Stadt. Wir wollen Rheinfire langfristig in Duisburg binden. Wir wollen denen gute Trainingsmöglichkeiten, gute Spielmöglichkeiten bieten, weil wir davon als Stadt profitieren. Ich glaube, Rheinfire fährt damit sehr gut, hat wirklich herausragende Trainingsmöglichkeiten und auch immer mehr Präsenz vom Staff drumherum in Duisburg. Das ist gut. Und wenn es jetzt in dieser Saison leider nicht geklappt hat, dann schmerzt das den Fan. Aber das ändert an der Entscheidung gar nichts. Die war richtig und die bleibt auch in den nächsten Jahren richtig und ist eine gute Grundlage für den Erfolg der kommenden Saisons.
Ja, jetzt sagst du, es war ein Investment, klar, ne? Es hat ja nun ein paar Euro gekostet. Jetzt haben wir alle die Entwicklung verfolgt, die die ELF angeht und die EFA. In welche Richtung geht das? Zittert man da so ein bisschen, wenn man sagt so, oh, da ist die Liga ist in Gefahr oder zumindest besteht die Gefahr, dass die Liga so nicht weiter existiert? Vielleicht stehen auch einige Franchises auf der Kippe. Und dann hätte man ein schönes Trainingsgelände für eine Dreiviertelsaison für Rheinfire dahingestellt und dann ist Rheinfire auf einmal weg. Jetzt mal den Teufel an die Wand gemalt. Also wird nicht passieren jetzt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber so ein bisschen, dass man da so ein bisschen Bedenken hat, so, oh, da ist jetzt ein Invest, vielleicht wurden da ein paar Millionen Euro in den Sand gesetzt.
Also ich glaube nicht, dass diese Gefahr ernsthaft ins Haus steht, dass da dieses Invest komplett in den Sand gesetzt wurde. Im Moment scheint es ja, und ich habe da nur Zeitungswissen, im Moment scheint es ja so zu sein, dass es dann ernsthaften Konflikt zwischen der Liga und den Teams gibt. Auch immer mehr Teams, die sich da zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hör mal, die Finanzverteilung, die Machtverhältnisse da, die stimmen aus unserer Sicht nicht. Das muss geregelt werden. Und idealerweise finden die zusammen und haben dann einen Konsens, der auch in die nächsten Saisons trägt. Und wenn sie es nicht schaffen, dann müssen sich alle mal tief in die Augen gucken und sagen, wie kann es denn weitergehen? Weil es gibt ja diesen Markt für europäischen American Football. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch die Teams in der Kategorie von Rheinfire, dass die auch in der Lage sind, unabhängig von der Liga einen attraktiven Spielbetrieb sicherzustellen. Deswegen habe ich keine Sorge, dass da auf Dauer American Football trainiert wird, dass auf Dauer auch in unserer Arena American Football hochklassigst angeboten werden kann. Ob das unter dem Dach der ELF ist, wird man sehen. Aber ich glaube, Rheinfire hat Zukunft.
Ja, also ich nehme den Teufel auch wieder von der Wand. Also wir werden nächstes Jahr definitiv American Football auf europäischer Ebene sehen. Da sind wir uns alle ziemlich einig und ziemlich sicher, in welcher Form werden wir sehen. Aber auch Rheinfire wird weiter existieren. Also da mache ich mir auch auf finanzieller Ebene keine Gedanken.
Am Ende müssen auch die Teams finanziell überleben können.
Genau.
Und dieser Konflikt zwischen Liga und Verein, den hat man ja auch in anderen Ligen, wenn ich an Fußball denke,
ja,
der muss eben immer wieder aufs Neue angesprochen und die Probleme müssen gelöst werden. Aber am Ende des Tages kann die Liga nur funktionieren mit attraktiven Zugpferden, wie beispielsweise Rheinfire, und die brauchen eben auch den Support drumherum. Das muss einigermaßen fair miteinander ausgedealt werden und das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Ich drücke allen Verantwortlichen die Daumen, dass ihr da eine gute Lösung hinkriegt.
Ja, wir auch.
Ja, MSV-Arena oder Schauinsland-Eisen-Arena ist ja recht, ja, blau-weiß-lastig durch die Farben vom MSV. Wir haben das auch schon mit diversen anderen Ownern gesprochen und dann haben wir auch drüber gesprochen. Wäre die Möglichkeit mal da, dass man einen Teil der Arena mit Rheinfire färbt? Oder meinst du, das ist, weil Schauinsland hat ja auch, glaube ich, blau als Hauptfarbe. Meinst du, wir kriegen auch mal so ein bisschen Burgundi rein?
Ich glaube, das ist eine von den Fragen, die man auch in den nächsten Jahren miteinander klären muss. Wir bauen ja jetzt beispielsweise das neue Dach. Das wird in den nächsten Jahren ein großes Thema, auch für den Spielbetrieb ein wichtiges Thema sein, wo noch nicht alle Entscheidungen klar sind, alle Parameter klar sind. Und da kann man auch über, oder muss man auch über sowas reden. Und dann natürlich mit der Schauinsland Reisen Arena insbesondere, denn die sind dafür verantwortlich und eben mit den Partnern. Ob das der Namensgeber ist, Schauinsland Reisen, oder ob das der MSV ist, ob das Rheinfire ist, da ist ja vieles denkbar. Ne? Also mit LED-Beleuchtung kann man vieles auch temporär hinkriegen. Ich kann mir schon vieles vorstellen. Also Kreativität und Fantasie ist nicht mein größtes Problem.
Sehr gut. Jetzt bist du auch ein bisschen Football verbandelt. Du hast das auch schon auf der Saisoneröffnung erzählt. Du hast eine USA-Reise gemacht, ich glaube im letzten Jahr oder war es dieses Jahr? Dieses Jahr. Ja. Da warst du in Pittsburgh und hast in Pittsburgh tatsächlich ein Rheinfire-Trikot bei den Steelers übergeben. Yep. Wie kam das überhaupt zu der Reise? Was war da der Anlass?
Also wir haben eine Partnerstadt in Amerika, Fort Lauderdale in Florida, und da waren wir und haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Es ist eine wirklich interessante, faszinierende, sehr pulsierende Stadt, und haben aber dann gesagt, wir wollen auch nochmal einen Abstecher nach Pittsburgh machen, weil diese Stadt eben eine Vergangenheit hat, die ziemlich an Duisburg erinnert. Sehr stahlorientiert, eine dominierende Stahlindustrie, großer Transformationsdruck, großer Strukturwandel. Die haben schon einiges hinter sich, was wir zum Teil auch hinter uns hatten, haben gute Erfahrungen gemacht, haben sich an einigen Stellen, was Forschung, Entwicklung angeht, neue Berufsfelder, neue Schwerpunkte, wirklich toll aufgestellt. Und das wollten wir uns angucken mit einer großen Delegation des Rates. Und ganz nebenbei und völlig unerheblich bei der Wahl des Reiseortes spielen da die Steelers, und ich bin wirklich Steelers-Fan seit vielen Jahren und meine Frau auch, die hat da mal ein Austauschjahr gehabt, und das war natürlich das i-Tüpfelchen, das war das Allergrößte, da mal in dieses Stadion reinzukommen, in das ehemalige Heinz Field, und also einfach phänomenal.
Also ihr habt die Terrible Towels zu Hause wahrscheinlich, ja?
Ja,
und haben wir. Wedelt auch immer freundlich, die NFL-Saison steht ja bevor. Jetzt hat aber, das muss ich ja jetzt auch mal ketzerisch, wie du es gerade gesagt hast, Josh, die Frage stellen, jetzt haben die Steelers ja ein Engagement beim BVB bekannt gegeben, also so eine Partnerschaft, ne, wie es Kansas City auch mit Bayern München hat. Hättest du das nicht gerne im MSV gehabt?
Ja, da muss ich sagen, als Fan natürlich, aber mit ein bisschen Abstand und Objektivität kann man schon sagen, das passt zueinander, nicht nur von der Farbwahl, das ist schon okay. Diese Partnerschaft ist ja auch nicht auf ewig und drei Tage geschlossen. Vielleicht haben wir in ein paar Jahren dann die Chance, wenn der MSV in der zweiten oder vielleicht sogar irgendwo mal in der ersten Liga ist, zu sagen, Mensch, hör mal, in Duisburg, da gibt's noch andere, die ziemlich gut zu euch passen würden. Aber ja, erstmal ist das für Pittsburgh schon ein guter Step nach Deutschland, nach Europa, und der BVB dafür ein super Multiplikator.
Ja, ich finde die Partnerschaften grundsätzlich ziemlich cool. Kann nur beidseitigen Gewinn bedeuten, glaube ich. Da wissen die schon, was sie tun. Aber das Rheinfire-Trikot, um darauf zurückzukommen, das ist jetzt wo?
Das ist im ehemaligen Heinz Field, habe ich den dortigen Verantwortlichen geschenkt. Die waren auch ganz platt, dass ein deutscher Oberbürgermeister kommt und den ein American Football Trikot mitbringt und dazu auch noch eine kleine Geschichte erzählt. Das war schon cool. Und da in Amerika ist es ja so, dass der Erfolg einen ganz anderen Stellenwert hat als hier in Deutschland, in Europa. Erfolg ist was unglaublich positiv besetzt ist, wo man nicht neidisch drauf guckt oder irgendwie missgünstig, sondern eben sehr anerkennend. Und als ich gesagt habe, das ist der zweifache europäische Meister, von dem ihr gerade ein Trikot kriegt, da war die Begeisterung schon groß. Also das haben die dankbar angenommen, und ich gehe fest davon aus, das hängt da jetzt irgendwo im Stadion rum. Beim nächsten Besuch gucke ich es mir
an. Ja, ich wollte gerade sagen, wer mal in Pittsburgh ist, jetzt in der kommenden Saison, haltet Ausschau nach den Burgundfarben. Irgendwo hängt es da. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die da einen guten Platz für finden.
Ich weiß gar nicht, wann hat Pittsburgh zuletzt den Super Bowl gemacht?
Ist schon eine Weile her. Die waren sehr erfolgreich. In den 90er Jahre waren die wirklich sehr erfolgreich. Ja. Also Jerome the Bus Bettis, man kann es mal googeln.
Ja. Das muss ich nachher mal machen.
Ja, ja.
Einer der erfolgreichsten Quarterbacks der Liga mit Bradshaw.
Ja,
lohnt sich.
Ja, oder auch hier Ben Roethlisberger,
ne? Ja, Big Ben. Big Ben,
also,
ja,
stimmt.
Auch, stimmt, ne? Der hat ja auch noch den.
Ja, hör mal.
Ich habe den doch, glaube ich, noch vor ein paar Jahren bei mir in der Fantasy League gehabt.
Siehste. Wer ist denn jetzt Quarterback?
Aaron Rodgers, glaube ich.
Ach ja, stimmt, der Aaron, der ist ja rübergekommen.
Wir haben
am Wochenende Draft für die Fantasy-Liga. Kannst du mal
ganz Pittsburgh ist nervös, was da jetzt die Saison auf die zukommt.
Ja, es kann auch nach hinten losgehen, ja. Das stimmt. Mhm.
Es gab da noch Zeiten, wo er mal gut gespielt hat.
In Green Bay. Jetzt mal auf die Zukunft schauend. Partnerschaft ist gewachsen mit Rheinfire und Duisburg und der Standort ist gefestigt. Ich glaube, alle fühlen sich jetzt hier richtig wohl, der Großteil der Fans und die Fans, die immer noch sagen, nach Duisburg fahre ich nicht, ist mir zu weit, die wollen wir hier auch gar nicht haben, um ehrlich zu sein. Die haben auch anscheinend gar keinen Bock, hierher zu kommen, dann sollen sie es lassen.
Die fahren ja auch nicht in Düsseldorf, ne? Das ist ja auch das
Genau, Thema. Die stimmt, ja, und die waren auch nicht in Düsseldorf.
Düsseldorf sind nicht in Düsseldorf gewesen.
Ja, richtig. Ja. Also von daher, ich glaube, die Diskussion kann man ein für alle Mal beenden. Was stellst du in der Zukunft vor? So in Bewerbungsgesprächen oder in Statusgesprächen heißt es immer, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also jetzt nicht du persönlich, sondern die Partnerschaft Rheinfire.
Also ich glaube, dass die Partnerschaft in den letzten Jahren wirklich ein starkes Fundament bekommen hat. Das ist keine Eintagsfliege, das ist keine Idee, die man unter Spinnert irgendwie abhaken kann, sondern man hat wirklich gemerkt, da ist ein Bedarf, da ist eine Nachfrage, da ist eine Fanbase rund um das Thema Football. Deswegen bin ich ganz sicher, das wird in den nächsten Jahren wachsen. Mit dem Trainingsgelände, ich gehe fest davon aus, mit einer weiteren Professionalisierung von Franchise und Liga, mit spannenden Spielen, die ich mir natürlich als Fan der Sportart wünsche, das wird organisch wachsen. Und wenn es Rheinfire gelingt, stärker auch noch in die vorhandenen Vereine, Vikings als Stichwort, sich zu vernetzen und da auch eine Connection zur Stadtgesellschaft hinzukriegen, dann bin ich mir sicher, in 5 Jahren wird man nicht mehr nur von der MSV-Arena reden, sondern man wird eben davon reden, dass das die Schauinsland-Reisen-Arena ist, die beide MSV und Rheinfire ein Zuhause bietet.
Das klingt gut, ne?
Die feurigen Zebras quasi.
Ja, da muss man ja auch, ne, mit den Fire Cats in Düsseldorf hat man ja auch so eine Partnerschaft da geschlossen. Dann, weiß nicht, die brennenden Wikinger, ich weiß gar nicht, wie man es macht. Ne? Naja, ist ja egal.
Vielleicht funktioniert ja trotzdem, dass man schafft, dass Rheinfire auch mehr Partnerschaft zu den Vikings rüberbringt, was jetzt auch mit den Panthern passiert ist. Aber ein Thema ist ja auch Zebra Kids, da ist der MSV ja auch Schirmherr, glaube ich, und die Rheinfire Community gibt ja auch die diverse Euros.
Ja.
Roland hat ja auch
schöne Grüße an den Ronald, ja,
ein paar Euros übernommen. Wie findest du denn das auch das Thema Zebra Kids, obwohl es ja aus dem Fußball kommt, jetzt von den Rheinfire-Fans übernommen wurde?
Ich finde es großartig, weil es ein Brückenschlag ist zwischen zwei Teams, die nicht Konkurrenten zueinander sind. Also ich glaube, die nehmen sich gegenseitig nichts weg, die können sich aber sehr befruchten. Und deswegen finde ich es einfach toll. Die Initiative ist aus dem Team der Rheinfires gekommen und ich glaube, die ist unglaublich dankbar auch aufgenommen worden, hat mittlerweile auch auf viel Gegenliebe gestoßen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren noch weiter wächst. Und das ist eine so grandiose Arbeit, die Zebra Kids da leisten, über Jahre hinweg jetzt schon. Ich finde es einfach super.
Ja, finde ich auch super. Gibt's nur Gewinner in der Sache. Also neben dem Verein sind es auf jeden Fall die Kids, die da gewinnen. Also finde ich echt mega. Jetzt müssen wir doch nochmal persönlich werden. Es ist Wahljahr. Du bist eigentlich im Wahlkampf und jetzt hast du eben schon gesagt, bist ganz dankbar über so einen Termin jetzt hier, der mit Wahlkampf in der Regel eigentlich nichts zu tun hat, weil wir wollen ja auch keine Wahlwerbung machen. Ich habe auch gesehen, es könnte ein knappes Rennen werden zwischen dir und der Mitbewerberin. Es könnte in die Stichwahl gehen. Du willst noch weitermachen, keine Frage. Du hast noch Ziele. Wenn es nicht weitergeht, was machst du denn dann?
Also erstmal ist mir wichtig, ich mache jetzt einmal Wahlwerbung, nicht für mich, sondern für den Wahlgang selber. Am 14.09. die Wahl, die ist wirklich wichtig. Und unabhängig von der persönlichen und politischen Präferenz hinzugehen und sein Kreuz zu machen, das kostet nicht viel, kostet weder Zeit noch Geld und das bedeutet in der Demokratie unglaublich viel. Deswegen wäre mir das wirklich wichtig, dass die Leute überhaupt erstmal zur Wahl gehen und sich da einbringen und am Ende mitentscheiden, wer in Duisburg in den Bezirksvertretungen im Rat oder im Rathaus als Oberbürgermeister hier in den nächsten Jahren Verantwortung trägt. Das mal vorweggeschickt, mein Ziel ist die Wiederwahl und darauf konzentriere ich mich. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte, dann werde ich mich nach der Wahl damit auseinandersetzen. Ich habe keinen Plan B im Moment und fokussiere mich voll auf die Wiederwahl.
Ja, dann hast du auf jeden Fall mehr Zeit im Stadion zu sein.
Ich halte es damit Jim Tom Sula, Focus and Finish.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, oder vielleicht dann Anteilseigner werden. In den Owner-Stuff reinzukommen, dann bist du direkt dran.
Hätte was,
aber. Darfst du mitbestimmen, was passiert?
Ja. Ist eine Option.
Also so, man hält sich die Türen offen. Ja, jetzt wollen wir auch gar nicht mehr viel Zeit von deiner Uhr nehmen. Es ist schön, dass wir überhaupt da sein durften, dass es geklappt hat. Fand ich richtig gut.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da seid und ich genieße die Zeit gerade mit euch, weil gleich kommt der Targobank-Run und da muss ich auf die Strecke und muss körperlich fit sein.
Ah, du bist gleich beim Laufen.
Ich sammle mich gerade jetzt.
Ach so, natürlich. Das ist okay.
Das ist quasi Meditation, was wir gerade machen.
Da habe ich ja noch was, weil ich habe dir was mitgebracht.
Oh.
Das gehört bei uns im Podcast zur Tradition.
Eine gute Dr. Pepper.
Ich weiß nicht, ob du sie davor jetzt noch trinkst, wahrscheinlich eher nicht.
Danach.
Aber danach eiskalt zu genießen. Und dann machen wir sie jetzt auch nicht auf, Josch. Ne? Dann machen wir die später auf.
Weil wir haben auch überlegt, ob du die überhaupt abnehmen darfst. Aber ja, das ist, glaube ich, unter dem...
Darf ich.
Ja, das ist Compliance, gucken wir jetzt mal weg. Und das ist ja noch keine Werbung, sondern das ist einfach sportlich, unter dem sportlichen Aspekt jetzt gesehen.
Ja, und ehrlicherweise schmeckt die auch. Ich mag die gerne.
Aha. So, die ganzen Leute, die sagen, nee, Dr. Pepper schmeckt doch gar nicht.
Ja, Dr. Pepper polarisiert.
Hier haben wir einen Kenner.
Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Sören, dass wir da sein durften.
Gerne.
Ich gebe dir aber noch die letzten Worte dieses Gesprächs.
Kommt jetzt überraschend. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Ich habe den Podcast mit euch wirklich genossen. War ein schönes Gespräch, gerne wieder. Und ich wünsche mir für die nächste Saison wirklich spannenden Spielbetrieb und vor allen Dingen erfolgreiche Feierspiele. Ich hoffe, dass ich viel Zeit habe, mir die Spiele im Stadion anzugucken, weil die Atmosphäre ist halt um Längen besser als jede Football-Live-Übertragung. Und von daher, ich drücke Ryan Fire für die nächste Saison jetzt schon die Daumen. Ich freue mich auf den nächsten Saisonstart und schaue dem auch voller Euphorie entgegen. Das wird was werden.
Sehr gut. Viel Erfolg beim Lauf.
Ja, danke. Let there be fire! Oh! Oh!
Go! Fire, fire! You got to feel the fire! Fire! Ah, da tanzt du dazu, Josh, ne?
Ja, hör mal.
Das waren noch Zeiten, da warst du noch... Warst du noch Quark? Warst du noch ein Zucken in der Hüfte deines Vaters?
So. Aber ich habe das letztens auch schon rausgesucht, weil es war die Frage, welches Rhein-Fair-Lied noch gespielt wird. Und dann sagte einer, der kennt noch das alte, der hat nämlich auch nicht mitbekommen, dass es neues Rhein-Fair gibt. Er sagt, ja, es gibt noch dieses Rhein-Fair.
Ja, das Ho-Ho-Ho, das kennt man noch.
Ja, und dann musste ich das raussuchen, deswegen kenne ich das. Ja,
da ist es.
Da ist es.
Ja, und wir sind wieder zu Hause quasi.
Genau, raus aus den heiligen Hallen.
Ja, schön war es, ne? Oh,
hör mal, also.
Also ist das ein schönes Gebäude, wer es noch nicht kennt, das Rathaus in Duisburg ist richtig schön. Wir sind Paternoster gefahren.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine...
Eine Premiere für uns gewesen. Ja, war eine kleine Überwindung, aber es hat geklappt.
Also einsteigen geht, das Aussteigen ist echt schwierig.
Ja, sah ein bisschen holprig aus bei dir.
Ja, wenn man zu langsam ist, dann wird das Gap immer größer.
Ja,
und auf einmal fällt man. Dann muss man aufpassen, dass man sich den Kopf stößt oben an der Kante.
Ja, man muss einfach eine Etage weiterfahren. Oder oben einmal rum. Also er kippt nicht um, habe ich mir sagen lassen. Also der geht so, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das, wenn das oben so...
Aber darf man denn überhaupt komplett mitfahren?
Nee, darfst du eigentlich nicht.
Musst du eigentlich oben aussteigen,
nicht. Oder? Ja. Also eigentlich darfst du da nicht mitfahren. Aber passiert ja nichts. Was soll da passieren?
Weiß ich nicht. Vielleicht kommt da so eine Säge raus und dann wird einmal geschreddert.
Müssen wir mal gucken, wer ins Duisburger Rathaus gegangen ist und nie wiedergekommen ist. Nee, aber auf jeden Fall war schön beim Sören. Sehr netter Typ, sehr gastfreundlich. Und ich muss ja sagen, ich habe mir das jetzt noch mal so durch den Kopf gehen lassen, was er so alles gesagt hat. Da war ja schon eine Liebeserklärung an Ryan Fire. Eigentlich, ne?
Also ganz ehrlich, ich hoffe auch, und das soll jetzt keine Politikwerbung sein, aber ne, das Zwischenmenschliche und was er jetzt für Rhein-Fire getan hat, ich hoffe, dass es weiter bleibt, dass er auch Oberbürgermeister bleibt, damit wir als Rheinfire einfach einen Vorteil haben, weil er supportet halt extrem.
Absolut.
Und wenn du dann da wen hast in dem Politikum, ne, sag ich mal, der nicht so der Sportfanatiker ist, er ist ja jetzt unabhängig von Rheinfire auch grundsätzlich sportfanatisch.
Absolut, ja.
Er musste ja dann auch zum Laufen dann danach. Ja. Wenn du dann einen da hast, der nicht so affin ist, ja, dann versuch nochmal irgendwie was an dem Trainingsgelände zu machen.
Ja, gut, dass es schon steht, das Trainingsgelände.
Also nie, aber das Ding ist jetzt, wenn auf einmal so ein Vereinsheim kommen muss oder sowas.
Ja, ne? Oder ne, die richtigen Farben im Stadion, hast du es ja angesprochen. Ja, ja. Ne? Nee, aber war sehr schön, liebe Duisburger. Ich weiß, ihr geht auch zu Rheinfire. Es gibt ein paar, wo ihr das Kreuzchen jetzt machen müsst. Haben wir vielleicht euch eine Entscheidungshilfe gegeben?
Ja, ja.
Vielleicht.
Für alle anderen ist es genauso Wahl, auch überall in NRW. Also bitte geht wählen
gehen. Genau,
das geht ist jetzt kein Grund, nur weil der Sören nicht bei euch auf dem Zettel steht, nicht hinzugehen. Also ja. Von daher, kleiner politischer Aufruf übernächste Woche Sonntag.
Nächste Woche?
Nächste Woche. Was haben wir denn heute? Heute ist morgen.
Ja, heute
nächste,
ist der erste.
Genau, nicht am Finale, zweite, sondern die Woche drauf.
Ja, der 14.
Genau.
Ja, geht wählen, wo auch immer ihr seid. Ein Wahllokal findet ihr immer. Und am Sonntag nicht rauszugehen, ist da kein Grund für.
Ja, vor allem, Football ist ja keine Ausrede.
So, richtig. NFL ist ja erst abends um 7.
Und das ELF heißt, ist vorbei.
ELF ist vorbei, das heißt, was sollt ihr sonst machen? Ja. Tut doch einfach so, als ob er zum Stadion geht und geht kurz beim Wahllokal vorbei. Ist ja bei euch in der Nähe.
Genau. Vielleicht nicht so betrunken, aber.
Könnt ihr genau machen. Hauptsache, ihr macht das Kreuz richtig. Nicht zwei oder so. Ja, ansonsten war ja jetzt wieder Football am Wochenende und zwar Halbfinale in der ELF. Einmal Samstag, einmal Sonntag.
Ja, kann man sagen, Favoriten sterben?
Oh, warte. Ich habe mir ja die Mühe gemacht. Ich habe es dir ja gesagt.
Ach so, bestimmt erstmal noch Rückblick von letzter Woche.
Rückblick nochmal, weil wir sprachen ja drüber, über das Spiel der Bravos bei den Search und über die Strafen. Ich habe ja gesagt, ich muss mir mal die Mühe machen und wirklich die Flaggen zählen, die da gefallen sind. Und siehe da, hier ist mein Zettel. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Es war wirklich hart. Also es war wirklich, wirklich unschön, wenn man eben auf diese Flaggen achtet.
Ich hätte auch lieber gekocht bei dir, als das Spiel geguckt. Also das hat sich ja so gezogen, aber gut.
Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt diese offizielle, kannst du die mal eben aufrufen?
Ja, klar,
die offiziellen Statistiken. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, Hintergrund für die, die es nicht gehört haben letzte Woche, Asche auf euer Haupt, dass ihr überhaupt nicht hingehört habt. Aber ich habe gesagt, es war ja ein Spiel mit sehr, sehr vielen Strafen, laut Statistik. Und ich habe gesagt, das kam mir viel, viel mehr vor. So, und jetzt kann der Josh euch mal erzählen, wie viele Strafen da tatsächlich ausgesprochen wurden laut Statistik. Ich glaube, es waren.
Also 14 Strafen bei den Bravos für 111 Yards und 13 Strafen bei den Search für 83 Yards.
Ja.
So.
So, also die Yards stimmen. So ungefähr kann sein, dass ich mich da um 4 Yards mal verzählt habe. Aber ich habe Yards tatsächlich 111 Yards für die Bravos gezählt und 79 Yards jetzt für die. Für die Dings kann sein, dass mir da irgendwo eine 5-Yard-Strafe fehlt. Vielleicht habe ich hier auch bei der Addition einen Fehler gemacht. Muss ich ja gleich mal gucken. Auf jeden Fall unterstreicht das aber, dass die Yards-Zahl richtig ist und dass das die Enforced-Strafen waren. Es gab aber tatsächlich mehr. Wie kann das sein? Das kann nämlich sein, dass Strafen mal declined werden oder es kann sein, dass sie offset sind, also sich gegenseitig aufheben. Ja. Und dann werden die nämlich nicht gezählt. So, und ich habe mir die Mühe gemacht. Wie viel hast du gesagt, hatten die Bravos?
14.
14? Es waren 18. Und bei den Search, was hast du gesagt?
13.
13 waren auch 18. So, insgesamt. Das heißt, es waren eine declined bei den Bravos und bei beiden waren 3 offset und 2 wurden noch declined bei den Search. Und es war ein bunter Mix. Ich habe mir auch aufgeschrieben, für was die Strafen waren. Ne? Also es war alles dabei, von Unnecessary Roughness über Face Mask, Holding, False Start, Delay of Game, Ineligible Man Downfield, Offsides, Late Hit, Block in the Back, alles dabei
gewesen. Einmal das Regelbuch,
also das ganze Programm, Blindside Block war einmal dabei. Und man muss auch sagen, die meisten Strafen hat Stuttgart für False Start bekommen. 6 Stück. 6 False-Start-Strafen, das finde ich schon reichlich viel. Ja. Und das ist Unkonzentriertheit, nicht fokussiert genug. Also das darf dir eigentlich nicht passieren.
Nervosität.
Nervosität, absolut. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage so, das könnte hinten raus, sprechen wir ja gleich noch drüber, das könnte ein entscheidender Faktor werden. Weil das war dieses Wochenende nämlich auch
sollen
schon
wir, sollen wir einfach direkt mit dem wir Spiel gehen weitermachen?
Aber, machen wir mit Stuttgart
dann,
direkt.
Wenn wir eh bei Stuttgart im Mund haben, dann können wir, können wir direkt weitermachen.
Ja.
Weil ich habe nämlich hier gerade offen, es sind nämlich auch wieder 10 Strafen gewesen, die die Search sich da verursacht haben.
Gegen wen hat Stuttgart denn gespielt? Das müssen wir jetzt mal sagen. Wir haben in München gespielt.
In München, in Unterhaching. Also München als direkt Contender, ne, die sind ins Halbfinale reingegangen.
Nach ihrer Bye-Week, ja.
Genau, nach ihrer Bye-Week. Und die Stuttgarter haben ja, wie gerade besprochen, mit den Bravos noch einen Gegner gehabt letzte Woche.
Ja.
Und haben jetzt quasi wieder 10 Strafen verursacht, aber haben trotzdem gewonnen.
Das ist richtig.
Die Search hat München besiegt, 27-13. Wir haben zwar beide auf München, glaube ich, getippt.
Und auch gehofft ein bisschen.
Ja, gehofft, ja. Weil die doch von der Season her ein bisschen stabiler waren. Und die Strafen, auch wobei München auch viele Strafen hatte. Mhm. Zumindest sonst. Diesmal waren es nur 3 Strafen. Also daran lag es diesmal nicht, sondern grundsätzlich an dem Play, was sie gemacht haben.
Genau, woran hattet ihr liegen? Warum hat München, ich meine, München ein Spiel verloren in der Saison, das gegen Stuttgart.
Genau.
Auch zu Hause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt das zweite Spiel verloren, auch gegen Stuttgart, auch zu Hause. Und das natürlich im Playoff, zack, bumm, raus bist du. Obwohl du da standest mit 11-1 am Ende der Saison. Das ist bitter. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das Spiel angeguckt habe, selbst schuld.
Ja.
Also es wirkte richtig. Also auch vom Play-Calling her, jetzt nicht die Spieler auf dem Platz oder so, sondern es war so ein, vom Play-Calling her war das richtig einfallslos. Ja. Wirklich, wirklich einfallslos.
Ja, irgendwie, also klar, die Defense von Stuttgart hat natürlich
bärenstark
gespielt, aber du sagst es, ne? Also vom Play selber, auch der Tabor war nicht so gut drauf, er ist dann viele Yards gelaufen, hat auch 2 Touchdowns erlaufen.
Ja, vom sehr gut.
Aber es ist passmäßig, also er hat keine, also das 45% hat er angebracht, also 12 von 27 hat er angebracht für 130 Yards, ist überhaupt nichts für ihn. Also er stand irgendwie neben sich.
Ja,
man hat auch gesehen, inzwischen wurde er eingeblendet im Fernsehen, dass er dann die Kommunikation oben dazu zu seinem Coach oder zu dem, das war dann der GM, der ihn auch geholt hat, der saß da oben.
Ja, also Offensive Coordinator oder so, der oben sitzt, ne?
Und ne, also die haben da sehr viel kommuniziert, aber du hast an der Körpersprache schon mal irgendwie, es war nicht sein Tag. Also er hing da wie so ein, ne, da kommen wir wieder wie letzte Woche, wie so ein Sack in der Ecke oder wie so ein nasser Sack. Da war nicht viel. Und das ist, was mich verwundert hat, weil die letzten Wochen war er ja doch sehr stark, auch mit starken Würfen. Und da war jetzt überhaupt nichts. Wie gesagt, 130 Yards ist jetzt auch kein gutes Zeichen. Also es ist jetzt nicht so viel. Wenn man mal da guckt, was hat denn... Wenn wir mal auf das. Ja, jetzt können wir mal gucken, die Search letzte Woche, wie viel haben sie gemacht? Ne, also beide waren halt auch, ne, 100 bis 200 Yards weiter und 170 ist halt nicht viel, was der Tabor, 130 sind nur, was der Tabor da gemacht hat.
Ja, das ist nicht viel.
Nee. Ne, und hab dann gegenüber den Hennessy, der hat 21 von 29 angebracht, was ja dann auch schon wieder eine bessere Quote ist, also knapp 2/3, 66%, 240 Yards.
Ja.
Ne, und einen Touchdown geworfen. Und Russell Tabor normalerweise, wie gesagt, starker Arm, starker Dual Threat, also auch das mit dem Laufen. Also klar, die Agility ist da, da hat er auch ein, zwei Mal gezeigt, dass er da rauskommt.
Aber auch nur in der ersten Halbzeit, ne? In der ersten Halbzeit ging das nur, war das ein recht sehr ansprechendes Spiel in der ersten Halbzeit auch. Es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. In der zweiten Halbzeit, du hast gesagt, das war die Körpersprache und da hatte ich auch das Gefühl, da war Stuttgart, hatte mehr Willen. Die wollten es.
Die wollten.
Die wollten es mehr und München war dann irgendwann. Ich weiß nicht, ob sie sich aufgegeben haben oder so, war der Einzige, der da richtig gefightet hat auf dem Feld und neben dem Feld, war ja der Coach hier, der, wie heißt der, Kendall Allison. Ja. Der war on fire. Ja, ich meine, der ist immer sehr emotional dabei. Aber der hat da auch noch versucht zu peitschen und da irgendwie noch Leben einzuhauchen, aber das hat nicht mehr gereicht. Also irgendwas, aber wie gesagt, auch vom Playcalling her fand ich das einfallslos. Also ich habe einen Drive gesehen, da sind sie, es waren auch viele Spielzüge designed für den Tabor, also dass er wirklich gelaufen ist. Also viele Quarterbacks laufen ja nur, wenn sie wirklich müssen und in der Not sind und keine Anspielstation finden. Bei München war es so, dass wirklich viel auch für ihn designed wurde. Auch den Touchdown, den er gelaufen hat, den ersten, der war für ihn designed. Also das heißt nicht, ne, war von vornherein klar, er läuft. Aber das haben sie dann hinterher dann übertrieben. Dann musste er mal durch die Mitte laufen und dann ist ihm nichts anderes eingefallen, als nur durch die Mitte zu laufen und keinen Pass anzubringen in einem Drive. Dann war es 3 and out. Das war wirklich, die haben mir leid getan auf dem Feld.
Es ist auch wieder das, was wie er auch die letzten Wochen bei uns gesagt haben, ne? Wenn der Quarterback keine Zeit hat, dann muss er selber gucken. Denn Russell Taylor ist natürlich ein schneller Läufer und du hast gesagt, das sind die Seite Spielzüge. Aber was natürlich auch eine Hausnummer ist, er hat 8 Sacks kassiert.
Ja. Ja,
also 8 Stück, das heißt, dass die ganze O-Line da auch sehr viel gepennt hat. Wir haben es gesagt, die Defense von Schulke war natürlich sehr stark, aber trotzdem 8 Sacks und da waren es nicht nur irgendwie 3-4 Yards, sondern ich glaube, einmal waren es so 2 mal 15, 16 Yards.
Ist aber auch, weil der Tabor dann wirklich entkommen wollte und immer weiter nach hinten,
genau.
Und dann haben sie ihn letztendlich doch bekommen. Ich habe das mit meinem Sohn geguckt und der sagte auch, warum läuft denn der so weit nach hinten? Ja. Soll den einfach wegschmeißen? Ja, da fehlt dann, das hat man immer wieder bei jungen Quarterbacks übrigens, ne, ist das, die wollen sich dann nicht vom Ball trennen, ne, sondern wollen dann noch versuchen, ah komm, ich kann hier noch und dann bringe ich doch noch einen Pass an. Manchmal ist es besser, den Ball einfach wegzuwerfen. Wenn man außerhalb der Pocket ist, kannst du den ja, wenn du zur Line of Scrimmage springst, einfach wegwerfen. Egal wohin. Und dann ist es ja kein Intentional Grounding.
Ich glaube, da war eine Situation, da habe ich kurz gedacht, dass es ein Safety ist. Aber da war er schon runter auf der
Der war schon runter vorher.
Auf der 2 Yard.
Das war ein knappes Ding, ja.
Ne, weil es sah so aus in der Live-Übertragung, dass es dann doch, dass er dann in der Endzone so getackelt wurde. Ich dachte, Safety, aber
ja, musste ich auch noch mal gucken. Das war ein knappes Ding.
Aber das war auch, glaube ich, der dritte, glaube ich, oder sogar schon der vierte.
Der dritte.
War der dritte,
danach
haben sie gepuntet.
Ja.
Weil da habe ich auch gedacht, das waren halt sowas, wo er 16, 20 Yards nach hinten gelaufen ist und wirklich auf der Flucht war.
Ja, wirklich.
Und nicht nach vorne, sondern nach hinten geflüchtet ist.
Ja.
Und das ist natürlich tödlich. Wie gesagt, 8 Sacks grundsätzlich.
Ja.
Eine Interception hat er geworfen.
Steht auch, wie viel Yards die Sacks gekostet haben?
Nee, leider nicht. Ich kann mal gucken, ob da in der anderen Seite was steht.
Ja, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, einfallslos von München, aber auf der anderen Seite, also die Defense von Stuttgart, Heidewitzka. Also das ist schon ordentlich. Auch die ganzen Strafen jetzt, die ich eben aufgezählt habe beim Bravos-Spiel, das waren fast nur Offensivstrafen. Es waren 6 False Start dabei und 5 Holding. Und alle offensiv. Ne? Also es ist dann, dass die Defense da schon äußerst diszipliniert ist. Und dass es da tatsächlich an der Offense scheitert, was die Strafen angeht. Aber du siehst es auch, die haben wirklich Druck gemacht und die haben die O-Line der Münchner richtig penetriert, um es mal so auszudrücken. Also Wahnsinn, richtig, richtig stark.
Ja, also das ist. Ich habe die Stuttgarter ja nicht so auf dem Schirm, beziehungsweise eigentlich gedacht, dass sie nicht ins Finale kommen. Aber nach der Performance, die jetzt abgeliefert haben am Sonntag.
Boah, da wird Wien aber auch noch ordentlich Probleme haben.
Reden wir nachher gerne drüber, aber da kommt wieder der Spruch, Defense wins Championships. Und die war richtig on fire.
Ja.
Naja, aber lass mal die Zahlen so ein bisschen angucken.
Ja.
Wie gesagt, Total Yards 351 zu 230, auch da eine ganz klare Führung für Stuttgart. Also ne, ein Drittel mehr, das zeigt halt auch, dass du was gemacht hast. 246 Passing Yards zu 130. Wie gesagt, das ist halt nichts für einen Russell Tabor, der davor echt performt hat und lange Bälle geworfen hat. 105 zu 154 Rushing Yards, da sind die Ravens ein bisschen stärker gewesen. Liegt aber auch daran, dass wenn du so lange Pässe machen musst, dann musst du nicht laufen.
Ja, absolut.
Dann, wie gesagt, Penalties 10 bei Stuttgart, 3 für die Ravens. Was mich wundert, weil Ravens auch sehr undiszipliniert waren, teilweise.
Ja,
hätte ich mehr erwartet. Dabei, ne? Jetzt dann hinten raus waren ein paar Unnötige dabei. Und Time of Possession 30 zu 30. Also ne, 30,5 zu 29,5, aber ne, das ist 30-30, ist wirklich aus von der Time of Possession. Aber da ist es dann wieder, wenn du dann lange Pässe spielst, Yards machst, dann kriegst du einen Touchdown. Also von daher, das ist. Von also den Zahlen her ganz klar Stuttgart besser.
Also ganz klar, ja. Und auch vom Bild her, das ganze Spiel über, ich habe es ja eben schon gesagt, Stuttgart, glaube ich, wollte es mehr und hat einfach auch spielerisch, hat es verdient gehabt, da zu gewinnen. München hätte es nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ging auch nicht. Also es ging, du hattest zu keinem Zeitpunkt nachher das Gefühl, dass sie das noch irgendwie aufholen können, weil die Defense von Stuttgart nicht nachgelassen hat, immer wieder den Tabor unter Druck gesetzt hat und vom offensiven Playcalling her kam halt nichts, weil die war irgendwie machtlos gegen diese Übermacht der Defense, ne? Weil Laufspiel hat auch nicht funktioniert, ne? Außer die paar Mal jetzt, wo der Tabor selbst gelaufen ist. Aber ansonsten war Laufspiel wenig zu holen gegen die Stuttgarter.
Ja, was halt auch so eine Sache ist, also bei den First Downs ist es ungefähr ähnlich, 21 zu 17 für die Search. Aber was halt einen Unterschied macht, die Ravens mussten 5-mal in Vierten gehen und haben davon 4 gemacht, was auch eine gute Zahl ist, eine gute Quote, 80%. Aber die Search mussten nur einmal in Vierten gehen und haben den gemacht.
Mhm.
Ja, und oftmals waren es halt so Inches, wo sie dann den kleinen Sneak oder einen Tusch-Push gemacht haben.
Ja, 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 stimmt.
Aber da sieht man auch, dass Stuttgart gar nicht erst in die Bedrohung gekommen ist, einen Vierten auszuspielen. Also wie gesagt, einmal haben sie es gemacht, da haben auch nicht nur ein paar Yards gefehlt. Aber ansonsten waren sie, gut, Third Down war jetzt nur 50%, aber dennoch, das reicht dann aus. Ne? Es reicht, einen First Down zu machen im Dritten und dann fängst du wieder von neu an. Du bist gar nicht in die Patrouille, dass du überhaupt einen Vierten ausspielen musst. Das war das Problem am Ende für München. Die mussten ja auch den Vierten spielen, weil du willst nicht abgeben. Das ist ein Two-Score-Game. Du musst punkten.
Ja.
So, das heißt, du spielst den Vierten aus und dann, jetzt hat es halt 4 von 5 Mal funktioniert, aber du kommst trotzdem nicht weiter.
Ja, es hat am Ende noch funktioniert, wo ich gesagt habe, boah, die halten sich noch im Spiel und dann wollen sie, also der Wille war schon da, keine Frage, aber es haben wirklich die Mittel gefehlt. Und das muss man dann jetzt mal umgekehrt haben wir gesagt, die Defense von Stuttgart war stark. Man muss auch sagen, dass der Hennessy und Co. super stabil waren. Also da hat auch wirklich alles, die sind gelaufen, kurze Pässe, lange Pässe. Da hatte München herzlich wenig entgegenzusetzen, erstaunlicherweise. Die hatten ja auch über die Saison eine wirklich bärenstarke Defense. Aber da muss ich sagen, da hatte Stuttgart das bessere Playbook auf seiner Seite.
Ja, also da muss man ganz klar sagen, bei den Receiving Yards auch, Harley Jr. mit 144 Yards, 9 Receptions, 16 Yard Average, der hat echt starken Touchdown gemacht. Ja. Louis Geier auch mit 58 Yards. Also das ist grundsätzlich, Lengauer hat auch, das hat nur gut einen Drive gemacht, aber das ist grundsätzlich.
Wie ist er gelaufen, der Hennessy?
Der Hennessy selber ist 32 Yards bei 9 Attempts, also knapp 4 Yards gelaufen. Ist jetzt nicht so viel, aber reicht halt aus. Ne? Das ist ein First Down.
Er musste auch nicht. Ne? Also Hennessy ist ja auch einer, der unter Druck dann läuft. Ne? Und es waren jetzt keine designten Spielzüge für ihn dabei, sondern der läuft eigentlich nur, wenn er muss. Aber dann tut das richtig. Glückwunsch an Stuttgart. Die haben jetzt das Finale Dahorn. Heißt es da nicht? Wie heißt es denn in Stuttgart? Dahorn ist ja bayerisch.
Bayerisch, das ist eine gute Frage.
Weiß ich nicht.
Werden wir nachliefern. Mal gucken, was die ELF dann im Finale sagt, falls es dann übertragen wird. Nein, aber wie gesagt, ansonsten grundsätzlich.
Stadion.
Ja, genau. Mindestens, wenn nicht sogar 40. Ausverkauft mit 51.
Ja,
ist
so eine Woche. Ja.
Vor allem jetzt, wo dann alle VfB Stuttgart-Mitglieder quasi Gratiskarten bekommen, beziehungsweise 50% nochmal bekommen, plus Schulen werden auch noch. Ja, aber da kommen wir nachher zusammen über das Finale Zukunft und was unser ELF-mäßig die letzten Wochen Heißes passiert ist.
Ja.
Ansonsten, beim Spiel, wie gesagt, die Defense hat gewonnen. Ne? Du sagst, das Defense mit Championship.
Ja.
Das ist das Zeichen, das egal wie du spielst. Es ist ein K.O.-Spiel, hast du einen Scheißtag, bist du halt raus. Das hat München jetzt getroffen. Du hast angesprochen, Probleme waren im Play-Calling. Da waren sie wirklich chancenlos. Grundsätzlich Stuttgart bessere Defense und hinten raus München.
Wie viele Punkte hatte man? Was war das jetzt? Was war das Endergebnis?
27-13.
Ja, da habe ich haben wir auch schon gesagt, ne? Defense, wenn von der Defense aus spricht, wenn die Defense nicht mehr als 17 Punkte zulässt, hat sie einen guten Job gemacht.
Alles
andere liegt bei der Offense.
Was mich halt auch so ein bisschen gewundert hat, die Münchner Defense war die Saison doch eigentlich recht stark.
Mhm.
Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass die deswegen auch ein echter Contender sind. Mhm. Deswegen stehen sie auch mit 11-1 da.
Ja.
Und dann da hat wirklich nichts funktioniert.
Ja.
Also von daher, Stuttgart zu Recht im Finale. Wie gesagt, ich muss
mein
Tipp leider,
ist so.
Der war falsch. Ich habe mehr München gewünscht, das wäre ein bisschen.
Ja, habe ich auch. Die hätten es auch mal verdient gehabt. Wobei man jetzt auch sagen muss, Stuttgart die letzten Jahre.
Letztes Jahr
gegen uns im Halbfinale rausgeflogen, davor Finale. Im Finale gegen uns verloren. Jetzt sind wir mal nicht da, jetzt haben sie vielleicht
komisch,
eine Chance.
Ne? Komisch, ne? Und jetzt dann werden sie gegen Wien verlieren, ne? Aber also wenn sie so performen, dann hat auch Wien ein Problem.
Ja.
Also egal, wie stark Wien ist, wo wir jetzt dann auch zum Spiel kommen werden, aber. Wenn Search so spielt am Sonntag, dann hat Wien ein richtiges Problem.
Ja, aber dann kriegen wir ein gutes Spiel.
Also das auf jeden Fall. Mal gucken, wie viele dann deutlich im Stadion ist.
Ja.
Aber
es waren aber viele, habe ich gesehen, viele Stuttgarter Fans in München. Ne? Also die haben auch einen Krach gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie laut es jetzt wirklich im Stadion war, aber mit den Außenmikrofonen, da hat man schon, also das fand ich schon respektabel.
Wurde auch heiß diskutiert auf Reddit wieder. Dass man doch die Tröten verbieten solle nächstes Jahr, weil es für die TV-Zuschauer ein Graus ist, weil du nichts mehr verstehst, auch den kleinen Teil vom Ref, weil das halt schlecht abgemischt ist. Das ist aber eine Sache von der Tontechnik.
Ja.
Und ja, man kann das argumentieren, in der NFL darfst du es halt auch nicht. Dann machst du das über die Lautstärke, da sind aber auch ein paar mehr Zuschauer da. Was ich halt auch finde, da kommen wir auch dann vielleicht später noch zu, ne, Druckluftfanfaren.
Mhm.
Sollten verboten sein. Also das ist ein Ding, das finde ich übertrieben, dass wir unsere Tröten haben und sowas. Ja. Ne, das ist in Ordnung, aber die Druckluft unterstützen Dinger, die sind halt doch recht laut. Ne?
Ja, das stimmt schon. Ja, da muss man sich dann irgendwann mal Gedanken zu machen. Du hast gesagt, in der NFL gibt es das gar nicht. Ne? Ja. Die haben keine
die dürfen auch keine Trommeln mitnehmen.
Nee, genau, da gibt es keine Trommeln, da gibt es nichts. Die haben halt, die müssen alles mit der Kehle machen und
Hände,
hämmern,
Klatschpappe.
Genau, Klatschpappe, die hämmern auch mal hier vor die Bande und so. Ne? Ja. Da machen die ja ordentlich und in Kansas City und in Seattle ist es regelmäßig mega laut. Ohne irgendwelche Hilfsmittel.
Deswegen, also vielleicht, ja gut, aber das sind halt ein paar mehr Zuschauer, ne?
Ja, absolut.
Also wir
absolut.
Haben da also den Vorteil bei uns, dass wir da wirklich eine laute Community haben und die dann auch im Stadion leer machen. Aber wenn du dann da nur, ne, ich sag jetzt mal Köln 300 oder Berlin 300 Zuschauer hast,
ja, dann was willst du denn leer machen?
Dann sollst du meinetwegen tröten. Ne? Ja. Ja, aber das, wie gesagt, auf Reddit wurde es heiß diskutiert, es waren einige, die Befürworter waren, dann hieß es natürlich wieder, ne, die in Deutschland oder die Europäer, weil da schreiben jetzt natürlich auch viele Amerikaner mittlerweile drin, dass, ja, dass es so ein europäisches Problem ist, auch beim Fußball, beziehungsweise ne, damals war es mit dem Vuvuzelas bei der WM und sowas. Das kennt man halt in Amerika kennt nicht man so. Halt
nicht.
Und dementsprechend, Fankultur ist ja auch so ein Fremdwort für die teilweise. Ja,
mal schauen,
nächstes Jahr, je nachdem, wie die Liga wird, ob es da vielleicht so irgendwelche Regeln gibt. Wie gesagt, mich stürzt nicht.
Nö.
Aber.
Also im Stadion ist es eine schöne Stimmung damit.
Genau.
Das ist völlig okay. Es war ein bisschen nervig jetzt in den Fernsehbildern, ja, aber das liegt wirklich an der Tonmischung.
Ja.
Also das können die.
Du hast gesagt, du hast Außenmikrofone, die kannst du runterpegeln, dann gibst du nur 20%, dann hast du ein leichtes Brummen hinten raus.
Ja.
Aber dann kannst du auch den Ref hören. Das war ja auch wieder ein Thema, dass er teilweise nicht zu hören war, aber weil die Technik gesponnen hat. Das ist die
Technik,
ja. Apropos Technik. Was war denn da los? Ein bisschen viel. Ein bisschen viel hier Kabelbinder im Einsatz
gewesen. Ein bisschen gerangelt, ja. Das war lustig, ne?
Also zuerst musste direkt vor zum Spiel, irgendwie die ersten paar Minuten, musste der Downmarker repariert werden, weil er auseinandergefallen ist.
Ja, auch mit Kabelbinder.
Und dann gab es eine Interception in der Endzone und einer von München und einer von Stuttgart krachen volle Pulle in die Gameclock rein, beziehungsweise in den Playclock rein, die dann einfach nur runterhingen.
Da hingen sie dann, war ein schönes Bild, wo gesagt haben, Mann, ist ein Thema, die ganze Saison oder ein paar Spiele war das ja schon Thema, die Playclock, aber habe ich mir auch gedacht, so, Alter, jetzt geht das schon wieder los. Aber nein, da kam dann ein findiger Herr oder zwei, die dann den Bildschirm quasi oder die Anzeige wieder angebracht haben, schön mit Kabelbindern hinten festgemacht, zack, lief wie eine Eins.
Ja.
Hervorragend.
Ja, so ein, hätte man auch sagen können, ist so ein Zeichen für München, ne?
Ja.
Die Zeit ist abgelaufen, it's game over, weil es war ja dann auch, ich glaube, es war in der zweiten Hälfte,
wo das passiert ist. Aber
das war eine Interception von München, ne? Genau, also da war ein bisschen, aber trotzdem war es schon in der zweiten Hälfte, wo Stuttgart schon vorne war, die standen da, ich glaube, die waren dann auch schon ne, mit, also
das weiß ich nicht mehr genau.
13 vor oder sowas. Mal gucken, auf jeden Fall.
Die Playclock hat 25 angezeigt.
So, kommen wir zum Samstag.
Ja.
Unsere Nordic Storm, unser Gegner gegen die Vienna Vikings in Wien. Knappes Spiel.
Ja.
Also.
Ein gutes Spiel.
Respekt.
Es war
ein gutes
Werbung
Spiel.
Für ein schönes Football.
Also auch das Spiel Stuttgart gegen München war auch. Ersten drei Quarter waren wirklich Werbung.
Ja.
Aber das Spiel Nordic gegen Vikings.
Boah. Das war gut.
Das war wirklich gut.
Da war richtig Feuer drin. Und ich muss auch sagen, jetzt warten wir eben die Defense, die da das Spiel entschieden hat. Hatte die Defense definitiv einen Einfluss darauf. Bombig Druck gemacht, die Vikings auf den Jadrian, der sich auch ordentlich wehgetan hat und auch deswegen nicht die ganze Zeit auf dem Feld stand.
Genau, er musste einmal raus am Ende der ersten Halbzeit. Hat er dann ein Play hat er verpasst. Da war irgendwas mit dem Knie, sagte auch schon Schub, war im Interview. Und sagte, scheiß auf Finale, in den Worten quasi, er ist ja auch ein bisschen energischer dahinter. Er sagte, mir ist das vollkommen egal, ob wir reinkommen oder nicht. Hauptsache, Jay ist verletzt sich nicht gravierend.
Ja.
Weil er auch sagte, irgendwas mit dem Knie, aber ob er es spielen kann oder nicht.
Ja, also er hat auf jeden Fall was mitbekommen. Ich habe jetzt auch nichts mehr gehört oder gelesen. Er war auf jeden Fall lediert und war jetzt auch nicht 100%ig fit. Also definitiv nicht. Dafür hat er immer noch richtig gut gespielt und da einige Bomben geworfen. Und es war ein knappes Spiel, muss man sagen. Also der Endstand war ja schon erreicht Ende des dritten Quarters.
Genau.
Da stand es ja dann schon die 28-20. Und dann ging es noch mal ein paar Mal hin und her. Dann hat die Storm-Defense auf einmal ordentlich Druck gemacht, haben da den Holmes noch mal ordentlich gejagt und gesackt.
Da habe ich auch gedacht, da wollte Storm auf jeden Fall noch mal in Ballbesitz kommen, weil du hast ganz genau gesehen, die wussten, die müssen das, den Ball haben, weil sonst spielen
die das Ding einfach runter. Die waren richtig ballgeil, hat man gesehen. Genau. Die waren richtig ballgeil und haben richtig gut gespielt. Das war dann die Defense, wo wir gesagt haben, eben war Defense der Höhepunkt. Das war durchaus, wo ich gesagt habe, Respekt, und ich halte ja sehr viel vom Defensive Coordinator der Storm, den finde ich eine ziemlich coole Socke. Und da hat er seine Jungs richtig eingestellt gehabt auf das Spiel. Das fand ich schon ziemlich gut, weil es war kein eindeutiges Spiel für Wien. Ich hätte gedacht, Wien hätte das besser unter Kontrolle vorher.
Aber da muss ich auch dazu sagen, das Problem, was Wien hatte, ist dasselbe Problem, was wir auch hatten, die Pass-Defense.
Ja.
Die Wiener standen zu weit weg, und das ist bei Jadon Clark ein Problem.
Ja.
Also für Jadon Clark kein Problem, weil dann hat er Platz ohne Ende.
Ja.
Und das habe ich nämlich gedacht im Spiel, deswegen war es auch so knapp, weil die Pässe von Jadon angekommen sind.
Ja, 100 Pro.
No, richtig das, geil. Das ist halt das Thema, wenn du dann eine schlechte Pass-Defense machst und einen Quarterback hast, der fast nur passt und dann auch noch angeschlagen war, das heißt, er ist eh nicht gelaufen oder viel gelaufen, dann macht doch eine vernünftige Pass-Defense.
Ja.
Also, und teilweise war es auch dann, dass sie 10, 15 Yards entfernt war.
Ja.
Und das ist dann schon eine Hausnummer, wenn du dann sagst, irgendwie der Beaulieu, der dann da 100 Yards,
also 6 Reception laufen. Mega stark, der Beaulieu. Mega
Butella stark. Ja auch, und der Fünz hat da auch dann noch 2 Touchdowns gemacht. Also du hast da 3 Receiver, die dann, beziehungsweise Butella ist ja der Tight End, aber trotzdem, ne, mit Beaulieu und Fünz hast du ein Receiver, und die darfst du nicht.
Der hatte, 10, 15 Jahre. Er hatte seine drei Anspielstationen mit dem Fünz und mit dem Beaulieu und mit seinem Tight End. Sind das 3 sichere Fänger auch. So, und da hast du natürlich ein Problem, du kannst ja nicht alle doppeln, ja, aber du musst auf jeden Fall dicht dran sein. Und da hast du gesehen, die brauchen nicht viel Platz, ne? Die brauchen, es reicht der kleine Slot, und der Jadrian findet den kleinen Slot auch, ja. Also das ist, hat er ein ums andere Mal gezeigt, standen aber auch leider oft, was heißt leider, standen halt oft sehr, sehr frei, dass keiner da war. Da muss man sagen, offensiv hatte Storm das auch super drauf. Ja, woran hat es gelegen, dass die Vikings dann letztendlich doch noch gewonnen haben? Es war, der Wille war da auf beiden Seiten, und es war hinten raus, ne, 28-20 ist ein One-Score-Game letztendlich. Also einen Extrapunkt haben sie nicht gemacht. Ja. Die wollten eine Two-Point machen, das hat nicht geklappt. Ne?
Ja, ich glaube,
war das so? Da hat es dran gelegen.
Auch daneben.
Ja, kann auch sein. Also auf jeden Fall, woran hat das hier gelegen? Es war Tagesform, es war letztendlich ein bisschen Glück.
Und Penalties. Ne, 12-3 Penalties auch wieder. Die Storm auch undiszipliniert. Wien, klar, diszipliniert. Das haben wir auch bei unserem Spiel gesehen und ganze Saison weg. 12 Penalties ist halt auch eine Hausnummer. Mhm. Ne? Da hast du einige Plays dabei gehabt, wo es auch, ich glaube, ein langer Pass, irgendwie 40, 50 Yards Jadon geworfen hat und ging dann zurück,
mit dem Holding.
Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, die sind halt einfach tödlich. Was man natürlich sagen muss, du sagtest, ne, die Sacks bzw. Hits, die Jadon bekommen hat, da war einer von Donkor, da habe ich ja auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben oder geschickt, das Video, hat das gescheppert. Da hast du auch gesehen, dass er kurz benommen da auf dem Boden lag. Also der kam da von vorne, von hinten kam einer, und den Donkor hat gesagt, hallo, einmal kurz angekloppt.
Ja.
Und du hast gemerkt, er hat gekämpft. Aber
es hat hinten raus nicht gereicht. Das waren auch das Thema Turnover. Wie viele hat er geworfen? 1 oder 2 Interceptions?
Zwei.
Interceptions,
das ist auch das Thema.
Also die eine auch recht entscheidend und recht nah an der eigenen Endzone, wo die Wiener direkt wieder gepunktet haben. Das hat wehgetan zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja, das war halt, ist immer, du kannst immer eine Interception werfen, das passiert immer mal, aber wenn es dann so dicht vor der Endzone ist und es nah an einem Pick 6 ist, ist das schon echt hart.
Ja, zumal er hat nur 58% angebracht, also 27 von 46. Ist jetzt auch nicht so die gute Statistik. Wir haben ja auch, ne, die letzte Woche drüber gesprochen, Wochen schon drüber gesprochen, ne, über die Chat-Hater, die sagen, Jadon ist deutlich besser. Jetzt hast du schon wieder ein Spiel. Er hat ja schon einige Spieler, wo er knapp die 50% gemacht. Wir machen ja die Auswertung danach nach nächster Woche, wenn wir dann alle Zahlen haben und gucken dann mal, wie er da steht. Aber es sind halt einfach nur viele Würfe, die er hat.
Ja, es sind viele Würfe, und vor allen Dingen sind es dann zwischendrin immer die Big Plays.
Ja,
ja, der muss man dem Chat lassen, er ist kein Big Playmaker, aber er ist ein sicherer, ne? Er ist halt konstant. Der Jadon geht da rein mit mehr, wenn der seinen Wurf auspackt, dann ist das mit mehr Risiko, und da ist auch mal die Interception dabei. Aber wenn der ankommt, sind es auch gleich ein paar Yards in 30, 40, 50 Yards. Ne? Das ist schon Da ist eben der Unterschied. Und das ist die Frage, was willst du haben, was bist du für eine? Das ist eine Typfrage. Ja? Du kannst auch Mahomes nicht vergleichen mit einem anderen Quarterback. Ja. Ja? Mahomes ist super agil, super risikofreudig und das andere super sichere, die lieber die kurzen Pässe spielen und dafür eine bessere Percentage haben. Also ist halt, oh, guck mal, nach der Saison.
Ja. Was war natürlich auch der Backup von Jadrian.
Oh, der hat auch
der, schön der hat einen Pass gespielt und das war
ganz 44
Yard Ding.
Auch im Bullen, habe ich gesehen, ja.
Genau, und da war dann auch die Frage, was mit Jadrian ist. Dann sagt er, ist egal, selbst wenn er jetzt nicht spielen sollte in der zweiten Halbzeit, Backup funktioniert. Das hat John Schub halt auch dann gesagt im Interview. Und muss ich sagen, wenn du reinkommst, ne, dann hast du die ganze Saison nicht gespielt, weil ich glaube, er hat
dann direkt
keinen, so einen Pass gemacht groß, weil Jadrian war ja fit. Mhm. Und dann bringst du so ein Ding über 44 Yards an und der Pass war echt sauber geworfen. War also da muss man sagen, Respekt dafür.
Ja, hast du ja meistens, ne, wenn der Ersatz-Quarterback reinkommt, du weißt nicht, wie geht's mit deinem weiter, dass du dann erstmal zwei, drei Laufspielzüge machst.
Genau.
Ne, dass er, aber da war direkt zack, bumm, so ein langer Pass.
Ja.
Und da kommt so ein Quarterback auch ganz anders ins Spiel. Dann gehst du gleich mit einer breiten Brust daran an die nächsten Spielzüge. Also es hat schon Momentum kreiert. Aber es hat hinten raus halt nicht gereicht.
Ja, also wie gesagt, wenn man auf die Zahlen guckt, 375 und 381 Yards, also ganz ausgeglichen. Passing Yards, klar, Storm mit 100 Yards weiter vorne, also 360 zu 260. Kein Rushing da gewesen mit 25 Yards.
Wie die ganze Saison fast nicht, ne?
Wenn du kein Running Back hast, ja, vernünftigen, dann kannst du auch nicht laufen.
Ja.
Da hat Wien natürlich 145 Yards erlaufen. Liegt aber auch natürlich daran, dass die mit dem Pajarine natürlich auch einen guten Rusher haben.
Ja.
Ne, das ist das Thema, wenn du dann einen hast. Hat er auch einen Touchdown gemacht. Ansonsten, der Meyer hat natürlich mit seinen zwei Touchdowns am Ende dann, ne, der war ja auch dann MVP,
ja, war Man of the Match. Lieblingsreceiver bei dem Spiel. Ja. Also es war nicht die Achse Holmes-Horn, also ja, auch, aber die Lieblingsanspielstation war tatsächlich der Meyer.
Der Horn ist auch nur Vierter. Na, also der Meyer als Erster, dann Payerinnen, dann kam Bierbaumer. Ne, beide mit 6 Receptions, ist auch so interessant. Der Meyer hat halt nur 4 Receptions gehabt, aber dafür 2 Touchdowns, 70 Yards.
Ja.
Reicht auch, ne,
ja,
wenn das ein langes Ding,
ja,
ist. Und Horn, 5 Receptions, 44 Yards.
Und ja, aber auch, da siehst Platz, du auch, die sind halt offensiv, jetzt mal über Wien haben wir ja gar kein Wort verloren, die sind halt offensiv irre stabil, haben eine bärenstarke O-Line, die ihrem Quarterback wirklich die Zeit gibt und haben dann mit Bierbaumer, Meyer und dem Horn haben die unglaubliche Passempfänger. Das heißt, der Holmes hat ordentlich Waffen in der Hand, ja, und selber laufen kann er auch noch.
Ja, also du hast auf jeden Fall bei Wien, die sind, was das offensive Spiel angeht, sind die sehr flexibel.
Ja.
Du hast so viele Möglichkeiten, du hast gesagt, die Receiver oder du gehst selber. Von daher, jetzt bei Storm war es halt eindeutig, wenn man jetzt auch guckt, mal First Downs 22 zu 24 für Wien.
Mhm.
Davon sind 21 First Downs bei den Storm gewesen, überpassen. Also sie haben keinen Rush gemacht, nur ein First Down, das steht nämlich auch drin, über Penalties. Wien haben viel über Penalties bekommen. Das ist halt auch schön, ne? Ja. Das ist das Thema
da wieder. Das sind immer wieder wichtige Penalties, ne? Die Strafen, die dich dann
10-Yard-Holding oder sowas,
ja,
oder eine PI,
die Automatik. Lass dir so einen Automatic First Down geben,
ja,
ne? Das tut schon weh.
Aber das ist halt, wenn du dann sagst, ne, 21 First Downs überpassen, das Laufspiel war nicht vorhanden.
Ja.
Und da ist Wien einfach 13 zu 7 und 4, gut, die Penalties mal abgezogen. Das sind ja meistens dann Sachen, ich glaube, da war eine PI dabei, die lang war. Der Rest war irgendwelche Holding-Geschichten,
ja,
die ja eher dann im Rush passieren.
Hab ich
das nicht heißt, erzählt. Dann hast du irgendwie 13 zu 10 First Downs Pass zu Rush.
Ja.
Ja, auch nicht wirklich ins Force Down gekommen. Nordic nur mit 2, Wien mit 3 Versuchen. Nordic hat gar nichts geschafft, Wien,
ja,
hat 1 geschafft.
Ja.
Aber ansonsten eine Total Plays 59 zu 70. Ja, Red Zone 2-2 zu 4-4. Das haben sie geschafft.
Wie gesagt, ja, Penalties,
12 Penalties, 176 Yards.
Die Penalties.
Ah, das ist muss man, das ist viel. Das sind halt fast 15 Yards pro Penalty.
Ja,
hast halt, ja, viel. Eine PI dabei war drin, die ja über 40 Yards war. Ansonsten,
da war es sein Spiel kaputt.
Genau.
Das ist das einfach
Time of Possession. Wir sagen es
die ganze Saison über.
Tja. Dann, wie gesagt, die 2 Interception von Jadrian, die noch darauf gekommen sind.
Ja, am Ende hat es nicht gereicht. Penalties, Turnovers, Jadrian angeschlagen, kein vorhandenes Laufspiel, ja, und halt, über Wien müssen wir nicht sprechen, bärenstark in Offense und Defense, ja, konstant die ganze Saison über. Ich darf mal kurz daran erinnern, wer sie geschlagen hat als einziges Team in der Saison. Und wer weiß, ob sie jetzt nicht am Sonntag zum Finale als Sieger vom Platz gehen.
Wir werden es sehen. Das Spiel.
Wann ist das Spiel?
15 Uhr am Sonntag. Es wird sehr interessant.
Ach, apropos Stadion, wollte ich noch mal sagen, ich fand das schade für das Spiel, dass Wien in dem kleinen Stadion gespielt hat.
Ja.
Also es war voll. Sehr gut.
Ich glaube, es war auch ausverkauft.
Und die hätten mehr draus machen können aus dem. Es war wirklich schade.
Auf jeden Fall. Ja, das ist
schade, schade.
Da ist der Fußball dazwischen gekommen.
Ist so. Wir sind halt in Europa.
Es ist so, ja, machst du nichts. So, bevor wir jetzt auf nächste Woche gucken und das, was drumherum passiert ist, machen wir nochmal ein bisschen hier auf, wenn es in der Folge schon drin war.
Ja, ja, also Premiere, wir trinken zwei Dr.
Pepper. Zwei Dr. Pepper in einer Folge, ja.
Aber nicht am gleichen Tag, keine Sorge. So
und zwei sind verschiedene.
Wir nicht. Ne? Ja, jetzt sind wir wieder bei der Cherry.
Ja.
Und, aber ich muss ja mal sagen, dass der liebe Oberbürgermeister auch ein Dr. Pepper-Fan ist. Finde ich gut.
Ja.
Er hat es aber erst nach dem Sport getrunken.
Ja, wir müssen mal gucken, wie er abgeschnitten hat.
Ja.
Bei seinem Lauf.
Haben wir gar nicht geguckt, welche Zeit er gelaufen ist. Nee. Ne? Ja. Reichen wir nach.
Ja, kommen wir zum Finale in Stuttgart. Also, ja. Finale. Ja, das Championship Game. Stuttgart gegen Wien in Stuttgart vor heimischer Kulisse. Es wird interessant, es wird ein spannendes Spiel sein. Also beide Teams, ja. Es könnte auch wieder ein Spiel der Penalties werden.
Ja, das ist auch. Also, ich weiß auch nicht, wenn du mich jetzt nach einer Prognose fragst, wenn Stuttgart so spielt wie gegen München, weiß ich nicht, ob sie gewinnen. Wenn sie die Defense-Leistung bringen, gewinnen sie das.
Ja.
Haben die aber so viele Penalties wie in dem Spiel, weiß ich nicht, ob sie es gewinnen. Also, das wird so eine. Ich glaube, das ist eine Disziplinfrage. Wenn Stuttgart diszipliniert spielt, und damit haben die Probleme die ganze Saison schon gehabt, das haben wir gesagt, die haben in jedem Spiel eigentlich sehr, sehr viele Strafen, überdurchschnittlich viele Strafen. Wenn die das in den Griff kriegen, dann haben die eine realistische Chance zu gewinnen. Wobei man auch sagen muss, dass meiner Meinung nach hier die beste O-Line auf die beste D-Line trifft der Liga.
Ja.
Das wird ein mega spannendes Duell werden. Mal gucken, wie viel Druck Stuttgart wirklich auf den Holmes aufbauen kann. Und wenn die das schaffen, wenn die da so Druck machen wie jetzt am Wochenende gegen München, da bin ich mal gespannt, was Wien tut.
Ja, also Wien hat zwar stark gespielt gegen die Storm, aber es war auf jeden Fall Luft nach oben. Die haben gefühlt auch nicht so stark gespielt wie gegen uns, die beiden Spiele.
Ja.
Also es ist noch Luft bei den Wienern da. Aber du sagst es, ne? Wenn Stuttgart die Performance abruft, wie sie jetzt gegen München hatten, dann wird Wien untergehen. Also dann hat Wien ein ähnliches Problem, quasi wie letztes Jahr, als wir gegen die gespielt haben. Du hast recht einfache Gegner die ganze Saison über.
Wir erinnern uns an das Finale, ne? Und das wurde dann zum Schluss dann recht eindeutig. Als das Momentum gekippt ist, wurde es eindeutig.
Und es war ja auch das Thema. Also Wien, haben sie als starke Gegner gehabt? Uns haben sie die Niederlage kassiert. Ansonsten waren da als Spiele nicht so die.
Ja, jetzt die Storm, ja, das war noch recht stark. Aber ansonsten von den oben, von den Top-Performern, wen hatten wir denn da? Gegen Paris haben sie gespielt, ne?
Haben sie gegen Paris, ich muss gleich nochmal gucken, aber gegen Tirol haben sie gespielt, was ja auch. Ne, die war ja einmal das.
Ja, waren schwächer als erwartet, die Tirol.
Genau, wie gesagt, und dann auch viel aus dem Ostblock. Deswegen, also ich gucke mal eben parallel da rein, was wir hatten.
Ja, aber ich würde auch sagen, es ist angerichtet für ein starkes Matchup. Es sind zwei bärenstarke Mannschaften, die es absolut verdient haben, im Finale zu stehen.
Ja, so jetzt schaltet ein. Ne, also Prag, Entroners, wir in Raiders. Und dann noch Paris als einziger mit Contender. Ja. Dann haben sie noch die Panthers gehabt. Also den ganzen Ostblock quasi plus Paris und uns.
Jetzt haben wir den Strength of Schedule leider nicht zur Hand, aber der ist bei Wien definitiv nicht hoch.
Ja. Und das ist halt das Thema. Letztes Jahr Wien genauso gewesen. Kommst dann ins Finale, hast du einfache Gegner und kriegst dann wirklich eine Niederlage, die auch saftig ist, weil du einen starken Gegner hast. Jetzt, wie gesagt, die Storm hätte das auch gewinnen können. Das ist jetzt nicht so.
Waren hin und her.
Mit den Penalties hätten sie auch gewonnen. Also, das wäre natürlich der Oberkracher gewesen, wenn dann die Storm auch noch Wien rausgeschlagen hätte.
Ja, dann hätten sie es auch wirklich verdient.
Dann hätten sie es wirklich verdient. Ne? Aber ich glaube, auch dann würden sie gegen die Search hätten sie verloren. Also, die
Storm. Zu starke Defense. Ich sage dir das: Defense wins Championships. Und wenn die Defense so performt wie die letzten Male bei Stuttgart, dann. Glaube ich, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Stuttgart setzen.
Ja.
Aber da muss halt auch alles passen. Ne? Das ist, wie gesagt, Wien, zwei, drei Momentums, eine Interception an der richtigen Stelle, ein Fumble an der falschen Stelle. Sowas wird das Spiel entscheiden. Entweder Fehler wie Turnover oder eben Flaggen. Das wird das entscheiden. Ich glaube, dass Stuttgart, wenn das Spiel normal läuft, keine Flaggen, diszipliniert, keine Fehler, dann gewinnt das Stuttgart.
Ja. Aber Wien ist halt dann doch, wenn es so kommt, wie Stuttgart bis jetzt gespielt hat mit den Flaggen.
Wien ist die diszipliniertere Mannschaft, ne? Keine Frage. Also wenn es undiszipliniert wird auf Stuttgarter Seite, dann kann das ganz schnell kippen. Ja. Also dann kriegst du, ne, da haben wir eben schon gesagt, die First Downs kommen dann ganz automatisch, ne? Und das ist halt auch moralisch Kacke. Ne?
Und da muss man aufpassen. Du kämpfst quasi und deine andere Seite, die verhaut es dann. Ne?
Ja, genau.
Du spielst als O-Line richtig gut und dann kommt dann deine D-Line, die dann das Spiel kaputt macht.
Ja, das haben wir eben gesagt hier, im Spiel gegen die Bravos war es die Offense, ne? Ja. False Starts, Holdings, ne? Ja. Die das dann in die Bredouille gebracht haben. Das waren nicht viele Defensive-Strafen. Also, die Defense wird das gewinnen. Und ich glaube, dass die Stuttgarter Defense das gewinnen wird.
Ja, wir sind gespannt.
Ja,
wir sind
30.000 Zuschauer sind angekündigt.
Josh. Ja, wir sind gespannt, wie viele Zuschauer wirklich da sind. Wie gesagt, die letzte Woche oder Anfang der Woche kam die Info, dass jetzt 25.000 Tickets verkauft sind.
Jetzt sind 30.000.
Haben sie
ja, gepostet? Heute 30.000 habe ich gelesen. Und ich habe den Post kommentiert, ob sie vielleicht in Hamburg spielen. Weil da waren auch schon mal über 30.000 angekündigt.
Das Thema, ich reize das ja immer, ich reite darauf rum. Liegt aber auch daran, bei Reddit gibt es einen Herrn aus Hamburg.
Der Pünktchen zählt.
Der Pünktchen zählt auf Ticketmaster.
Ja, den müssen wir auch mal einladen.
Und
wer ist das eigentlich?
Der heißt Hot Rod HH, also Hot Rod Hamburg.
Also wenn du uns mal zuhörst, lieber Hot Rod, melde dich mal hier, schreib uns mal an.
Ja.
Das würde uns mal, wir müssen da mal.
Wie zählst du die Dinger?
Ja.
Auf jeden Fall, weil er ist nämlich auch, als er die Meldung kam mit den 25.000, kam er auf 19 ungefähr. So, wer hat die Prognose? Letzte Woche waren ja schon nur das gerade so 16. Mhm. Da gab es einen kleinen Push, dann waren die 19, dann wurden 25 announced. Seine Hochrechnung, die waren die letzten Jahre auch immer und auch in der Saison bei den Hochrechnungen für die Spieltage, waren recht genau, so um 1.500 daneben. Hochrechnung fürs Championship Game sind, ich glaube, 21.000. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, das sind jetzt 30 verkauft.
Ich habe es nur gelesen.
Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall jetzt dadurch, dass Stuttgart im Finale ist, haben die das Stadion.
Das wird nochmal einen Push geben, definitiv.
Das ja. Und was auf jeden Fall gemacht wurde, Mitglieder des VfB Stuttgarts kriegen 50% auf Tickets, neben den 50%, die man ja sowieso aktuell bekommt.
Na, kriegen die for free dann?
Ne, das jetzt nicht.
Nee, aber kriegen die Frage, 50
und dann nochmal 50 bis 25. Ob das kombinierbar ist, aber trotzdem, ne, zum einen werden Karten verramschelt, weil du grundsätzlich für 50% bekommst. Und dann wird nochmal 50% jetzt für alle VfB Stuttgart-Mitglieder, was ja auch ein paar sind, die dann kommen werden. Und dann sind noch einige Freikarten und Block jetzt schon teilweise an Schulen gegeben worden.
Muss ja dann kombinierbar sein, weil was ist das sonst für eine Aktion, wenn es jeder kriegt, die 50%?
Ja, gut, das sind Fußballer, die gucken natürlich nicht drauf, die sehen immer 50%. die gucken noch nicht danach, ob es woanders noch 50% darauf gibt. Nein, aber es sind auch schon, werden auch schon Tickets an Schulen vergeben, angeblich.
Ja?
Und dann kommst du natürlich auf 30, wenn du auf einmal 10 Blöcke voll machst mit Schülern, siehe Hamburg.
Wenn sie denn kommen.
25.000, die angeblich drin waren.
Wenn sie denn kommen.
Wenn sie dann kommen.
So, und lass mal schlechtes Wetter sein. So, dann kommen sie nämlich nicht. Zumindest nicht. Ja, ist sie komplett überdacht eigentlich? Nee, ne? Glaube ich nicht.
Nee.
Also auf jeden Fall wirst du nass irgendwo. Also ich bin da sehr, sehr, also es bleibt so rein sportlich. So,
aber ich glaube, es wird aber warm. Ich muss immer eben hier Wetter
also gucken. Ich muss ja immer aus meiner Sicht, ich muss sagen, ich hoffe, sportlich ist alles angerichtet, dass das ein sportlich geiles Event wird. Und es bleibt zu hoffen, dass es auch so stattfindet, wie es stattfinden soll. Und meine Prognose ist, dass es eben die Abschiedsvorstellung dieser Liga ist, also zumindest in der Form.
Ja.
Ob sie jetzt nochmal ELF heißt oder nicht, oder wissen wir alles nicht, müssen wir mal gucken. Aber es bleibt zu hoffen, dass das alles möglichst rund wird, dass die Fanta 4 auch kommen.
Ja gut, die machen zumindest Werbung dafür.
Ja, habe ich gesehen, aber wann wurde das aufgenommen?
Genau, und vielleicht wurden sie auch noch nicht bezahlt. Aber was auch ein Thema ist, das war ja letztes Jahr in Gelsenkirchen auch schon wieder das Problem, das ist drumherum.
Ja.
Ah, das wenig ist Fressstände und sowas, wenig Events. Das war in Duisburg deutlich besser, weil da war noch ein bisschen Kohle da.
Ja.
Gelsenkirchen war jetzt auch schon so, ne, nicht viel drumherum. Und jetzt kommst du nach Stuttgart.
Ja, sei doch mal so ein
Event. Und hast keine Kohle
Mensch,
mehr.
Der, weiß nicht, hast einen Bierstand oder einen Würstchenstand oder irgendwas. Ne? Und dann wollen die dich buchen. Und dann guckst du dann so, da sind noch Ausstände. Da sind noch,
oder ne, die wollen halt, wenn du da drauf gehst, du musst denen was zahlen. Und das sind dann so hohe Preise, ne, so standgebührmäßig.
Mhm,
ne, dass du dann einfach sagst, nee,
ganz
kann
ehrlich,
wenn du 15.000 Euro Standgebühr haben willst und du nimmst nur 7.000 ein in so einem normalen Event,
ja.
Dann überlegst du dir dreimal hinzugehen, weil das ist ja ein Minusgeschäft.
Die Kohle muss irgendwo reinkommen, Josh.
Ja.
Die ELF braucht Kohle.
Die ELF braucht Kohle, ja.
Ja, also da bin ich mega gespannt. Ich finde es gut. Jetzt haben ja einige gesagt so, ja, und die EFA hat am Anfang so viel Bruchei und hier, da. Und jetzt hört man nichts. Ich finde es gut, dass man jetzt nichts hört. Jetzt können sie sich mal auf das Sportliche konzentrieren. Ja. Ja, dass man wirklich jetzt mal den Sport in den Vordergrund stellt, was auch so sein soll. Und der große Knall, der wird kommen nach dem
8.9. Ich sag mal, der Montag nach dem Finale. Vielleicht, wenn wir dann aufnehmen, die Folge, die Finalfolge. Wir nehmen ja schon direkt nach dem Finale auf. Ich muss ja schon wieder beruflich unterwegs sein.
Ja.
Und wir wollten euch keine schlechte Qualität liefern, deswegen nehmen wir direkt am Sonntag auf.
Ja.
Aber dann müssen wir das irgendwie nachschieben.
Aber ja, da wird was passieren.
Es wird was passieren. Ich gehe auch davon aus, dass am 8.9. einiges announced wird.
Ja.
Ein Thema ist ja auch schon, die EFA bleibt weg vom Commissioner Dinner.
Ja,
ne? Herr Uzume lädt am Freitag ein.
Dann sitzt er da alleine, ist ja traurig. Ja,
zum Commissioner Dinner. Und die EFA hat announced, dass kein EFA-Mitglied teilnehmen wird an dem Commissioner Dinner.
Mit der Begründung, unter den gegebenen Umständen halten sie es für unangemessen. Ist auch richtig. Ja, also kannst keine fancy Dinnerparty machen und sagen, die Finanzen stimmen nicht. Ne?
Das ist schon, zumal das Thema ist auch, ne, der Commissioner hat ja, der Uzume hat ja auch gesagt, dass er raus ist.
Ja.
Und dann jetzt dann noch so ein Bohai zu machen und am sagen, ja, am Freitag ist noch Friede, Freude, Eierkuchen und dann haut er ab, weil er nach München muss zur Aufnahme von der NFL.
Ja.
Nee, das geht. Ich bin noch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, sind am Samstag dann auch die Honors, also die MVP-Vergaben?
Die waren sie immer einen Tag vorher, ne?
Meine ich.
Oder zwei Tage vorher, irgendwie sowas. Freitag oder Samstag waren
die. Ja, gut, wenn Freitag das Commissioner Dinner ist, dann Samstag die Honors.
Vielleicht hatten die das ja als
oder gut,
das zusammen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, aber das wäre dann auch interessant, ob da überhaupt wer bleiben, da sein wird. Müssen wir gucken. Also das sind so Sachen.
Also im Moment muss ich sagen, also was mir nicht gefällt, muss ich auch sagen, ist teilweise diese reißerische Berichterstattung. So, ich nenne jetzt mal keine Namen. Also ich glaube, wenn ihr in der Szene seid, wisst ihr, in welche Richtung mein Kommentar hier abzielt. Aber diese reißerischen Kommentare, dass dieses nicht Kommentare, sondern reißerische Berichte sind es ja.
Ja.
Es sind ja, ne, und jedes wird ausgeschlachtet und jedes Mal wird gesagt, was habe ich jetzt heute wieder gelesen? ProSieben hier, als sie übertragen haben hier eine Hofberichterstattung gemacht für die ELF und
weil
der Nomsen da war und kein Wort verloren wurde über das Spiel in Tirol gegen Köln und hast du nicht gesehen. Und sag mal, ey Leute, jetzt lass doch mal, ne, du hast den Nomi Nomsen, der ja auch aufhört als aktiver Part in der ELF. Der hat halt Fachwissen, ja, und dann kann ich den noch als Co-Kommentator da haben, dass er sportlich da seinen Senf dazu gibt, weil das nämlich hochqualifiziert ist. Ja, ich möchte ein Footballspiel gucken und an dem Spieltag möchte ich nichts über die Politik im Hintergrund
wissen. Das ist eben das Thema. Ich sage nämlich auch, wenn du so ein Spiel hast, warum willst du das noch? Du kannst, hast natürlich eine Vorberichterstattung, wo sie dann die Spieler vorstellen, dann hast du das Spiel und dann ist ja auch drumherum nichts mehr. Warum willst du das künstlich aufbauen? Ja. Jetzt war natürlich auch die Spiele auf ProSieben und nicht auf ProSieben Max.
Gießen, ne?
Das heißt, die ProSieben-Normalzielgruppe will natürlich auch ihr Programm haben. Dann willst du das nicht künstlich erweitern, dass du dann sagst.
Wenn keiner weiß, worum es geht, ne?
Genau. Das ist sowas, was du machen kannst, weiß ich nicht, dann nochmal im Nachhinein bei ProSieben Max oder sowas, eine Sonderberichterstattung, irgendwie sowas. Aber ja, das. Ich meine, ist einfach ungebracht, dass das angesprochen werden muss, ja, aber nicht in der
Form. Also ein paar Folgen vorher, man kann das jetzt den RAN-Leuten auch nicht vorwerfen. Also ich weiß noch, als Icke den Michael im Interview hatte, irgendwie in irgendeiner Halbzeit, glaube ich, und da hat er den auch ganz schön gebohrt. Hier, was ist denn mit Zahlungen von der ELF? Und hast du nicht gesehen, da hat er ganz schön gebohrt. Ne? Also es ist nicht so, dass die da sich neutral zurückhalten, aber dass sie immer das Sportliche in den Vordergrund stellen, also bitte. Also darf ich als sportlicher Fan auch, weil die EFA gibt gerade Ruhe, ja, und hält mal hinterm Zaum.
Ja.
Da muss ich das nicht alles künstlich aufhören. Und diese Berichte, die da kommen in einigen Gruppen, Facebook und tralala, das ist immer wieder das gleiche aufgewärmte Zeug, nur also Clickbait. Ne? Das ist einfach nur Clickbait.
Ja.
Ja, und das sind die Berichte, sind dann teilweise die Fotos, die sind auch schon uralt. Und es ist immer wieder das Gleiche, was da nochmal neu aufgerührt. Ja, warte doch einfach mal ab, wenn du über sonst nichts schreiben kannst. Dann schreib gar nichts. Einfach mal Fresse halten und abwarten, was kommt. Wenn Neuigkeiten kommen, kann er gerne was schreiben, aber so immer wieder gleiche aufquirlen, meine Fresse.
Ja, es ist also, was halt ein Thema auch aufgekommen ist, also neben der Berichterstattung, was ist ein Thema aufgekommen mit dem Geld? Ne, da haben wir auch schon gesagt, dass die Kohle da ist.
Ja.
Jetzt gab es ja so ein Interview mit dem Herrn Abu Shaka aus Berlin, mit dem Rapper, wo dann
ach, um, Gott, um 2 Millionen ging. Verstanden.
Ja, aber es voila. Ist ja das genau, voila, das ist ja das, was ich ja auch schon gesagt habe, ne? Warum musst du die Championship-Karten immer früher verkaufen? Weil du irgendwelche Löcher stopfen musst. Dann ja, suchst richtig. Du irgendwelche Investoren, dann versuchst du die über den Tisch zu ziehen. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon so angedeutet, die letzten Wochen mal immer wieder, dass ich denke, dass der Herr Kareitscher, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt der andere Strohmann, der da im Hintergrund ist, einfach ein klassisches Benko 2.0 macht, das, ne? Ja. Dass dann dadurch irgendwelche Löcher gestopft werden und das
ja,
Geld ist weg.
Letztendlich hängt ja auch seine eigene Kohle da drin. Ja, ja. Da hängen ja auch noch zu 8, irgendwas Prozent hängt der Isume da ja auch noch drin. Ja. Ne? Seine Anteile hat er nicht verkauft. Er gibt ja nur seinen Posten da ab an seinen Commissioner-Job. Wir werden sehen, was alles passiert. Ich bin mir sicher, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass da noch ein paar Leichen im Keller sind.
Ja.
Das wird ein großes Ding, was ganz stark nach Insolvenz irgendwo riecht. Wie weit die Kreise gezogen werden, wissen wir nicht. Und was da jetzt, das hat uns auch der Michael gesagt, da ist a lot of lawing to do. Ja, also das werden letztendlich Anwälte unter sich ausmachen oder vor Gericht klären.
Ja, spannend. Es ist ja auch ne, die Insolvenzgeschichten in Hamburg mit der SEH Holding ja auch noch.
Ja.
Dann war die neueste Info, dass Köln sogar zu pleite ist, dass kein Kapital mehr da ist, um überhaupt das Insolvenzverfahren zu eröffnen.
Ja.
Weil das ist auch so interessant, du brauchst ja für ein Insolvenzverfahren brauchst du auch ein gewisses Kapital, weil Anwälte und sowas müssen ja auch bezahlt werden.
Ja.
Und dafür wird gerne Kapital genommen, was in Form von Gegenständen oder irgendwas, was man nehmen kann, Inventar.
Was soll denn da sein?
Wenn nichts da ist, kannst du auch nichts haben.
Da war der Briefkasten in München, ne?
Genau.
wo die Gesellschaft ja offiziell sitzt.
Ja.
Und da ist ja nichts. In München, in Köln, was soll denn da sein? Eine Anzeige?
Die haben sie ja auch in Hamburg schon geklaut. Ja. Ne? Weißt du? Nein, das ist das Thema. Also selbst da die gravierenden Lücken, die Kölner jetzt dann haben, wie gesagt, ich sage auch mit Hamburg, mit der SEH, das ist Benko 2.0, das
windig.
Ist wir werden zum 8.9. wahrscheinlich irgendwelche Infos haben, was die EFA dann daraus macht. Meine Hoffnung ist dann natürlich, dass es dann auch um das Lawyering, dass dann die Anwälte das irgendwie geklärt haben, dass der Herr Kareitscher raus ist mit seiner SEH Holding, dass dann die Franchises quasi seine 70% oder 80% übernehmen.
Ja.
Und dann musst du erstmal gucken. Ja, gut, dann musst du Köln rausschmeißen, Hamburg rausschmeißen, die Schweizer rausschmeißen.
Naja, was insolvent ist, musst du nicht rausschmeißen. Das schmeißt sich selber raus letztendlich.
Genau.
Ne? Aber da musst du dann gucken, da muss ja eine neue Struktur geschaffen werden. Ich bin mir sicher, daran wird schon gearbeitet.
Gehe ich auch von aus.
Und die Struktur, die jetzt letztendlich da erarbeitet wird oder schon wurde und die da vielleicht im Hintergrund schon steht, ob welchen Namen die letztendlich kriegt, ist ja wurscht. Ne? Ob das unter dem Namen ELF weitergeht, was ja zu wünschen wäre eigentlich.
Genau.
Oder ob es letztendlich EFA oder was auch immer, wie es auch immer letztendlich heißen wird. Aber wenn die Struktur dahinter passt, dann wird das ein gutes Ding. Und es ist jetzt noch eine Frage, da waren immer noch die Sachen, ne? Die Rheinische Post. Oh. Hat Rheinfire neben dem Playoff-Spiel auch seinen Namen verloren? Ja. Alter Schwede, was ist denn das wieder für eine Überschrift? Und dann liest du dir den Artikel durch und das ist nur leeres Geblubber. Ja, und am Ende steht, geht ja um die Namensrechte, genau. Die ja die SEH von der oder NFL. Die ELF von der NFL gepachtet hatte oder so, eine Gemiete für 12 Jahre, auf jeden Fall die Namensrechte dafür, nicht für 12 Jahre, für 5 Jahre.
5 Jahre, ja.
So, die sind jetzt um. Ja, das heißt, Rheinfire muss, und Rheinfire, da geht es ja noch mal andere, es ist Rheinfire Berlin und wer war es noch? Ja, Köln fällt jetzt raus, Hamburg fällt auch raus.
So viele sind da nicht mehr. Also
tatsächlich nicht mehr so viele, ne? Verdammt nochmal. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es um diese Namensrechte, aber bin ich mir sicher, dass die Franchises, haben wir ja auch schon mal gesagt, da hinterher sind, dass die den Namen behalten
können. Ja, auch die NFL ist ja da, das hast du ja auch die letzten Folgen schon gesagt, dass die NFL ist daran interessiert, dass die Namensrechte weitergepflegt werden.
Ja.
Ne, du machst damit Werbung mit den ehemaligen NFL Europe. Wie gesagt, wir haben es ja auch festgestellt, als wir in Amerika waren mit den Rheinfire-Shirts, dass wir angesprochen werden, also ey, NFL Europe-Zeiten. Und man ist bekannt unter den Namen. Man möchte das nicht irgendwie einstampfen. Also die NFL ist schon interessiert daran, dass die Namen weitergeführt werden. Ja. Und wenn du dann anfängst, das, was Daniel ja auch schon mal gesagt hatte, du musst dann für 1-2 Jahre einen anderen Namen überlegen. Ja, das Thema ist dann durch. Also du fängst dann nicht irgendwie an, dann Ryan Flames oder irgendwie sowas zu nennen, um dann alles umzubranden. Ja,
Duisburg-Fire, ne, oder so. Zebra-Feier.
Na, also von daher, es muss schon geguckt werden, dass die Namensrechte von der NFL weitergepachtet oder abgenommen werden. Ich glaube nicht, dass die NFL die verkaufen wird.
Verkaufen wahrscheinlich nicht, dazu ist es zu lukrativ.
Genau.
oder das Preisschild ist einfach zu groß, ja, was da dran hängt, ja. dass sich das jetzt noch keiner leisten möchte oder will. Ja, aber wir sind gespannt. Also ich glaube auch, dass die Namensrechte, das ist das geringste Problem, glaube ich. Also
ja, erstmal müssen wir gucken, dass das die Struktur funktioniert, dass wir nächstes Jahr hoffentlich dann 2 Sechsergruppen bekommen oder zumindest 12 Teams haben. Dass da ein bisschen.
Ja, jetzt, wo München raus ist, ist ja auch doch die Sache, dass der Hauptgesellschafter der Ravens ja auch Mitgesellschafter der ELF ist. Ja. Und da gibt es halt noch einiges zu klären. Da gehen wir ja wieder in die Richtung Interessenskonflikte, ja. Die dann da letztendlich geklärt werden müssen. Aber da bin ich mir sicher, und da war sich Michael auch sicher von den Storm, dass das gut geklärt werden muss. Und München gehört, so wie das dann anläuft, die Franchise in München, die gehören einfach mit dazu.
Ja, also gerade jetzt, ne, jetzt hast du klar das Halbfinale verloren, aber bist trotzdem die letzten Jahre immer gut dabei gewesen. Ja. Und du hast hier richtig was aufgebaut. Es sind doch einige Fans da. Da werden wir nächste
schon,
Woche
schon vergleichbar mit Stuttgart, finde ich.
Genau, sehr auch drüber sprechen, über Zuschauerzahlen der letzten Jahre. Mhm. Und das ist dann wirklich so ein Thema. Warum willst du so eine Franchise bankrott gehen lassen? Was heißt bankrott? Kaputt machen, indem du einfach nur sagst, ja, ich habe da noch irgendwie 4% an der oder ne, weiß nicht, 4 oder 6
wie viel
Prozent, irgendwie
immer.
Sowas, ja. an der ELF. Warum willst du dann das Konstrukt Munich Ravens kaputt machen? Ja, ja. Auch ne, du hast dann Dave the Rave, ne, das Maskottchen, du baust da ja. einiges auf. Ne, ja. Wie gesagt, eine riesen Fanbase mittlerweile. Diese Sondertrikots, die wir nicht mögen, aber die in Bayern gut ankommen.
Jetzt habe ich machst so gesehen, richtig was. Jetzt habe ich, also die Trikots, die jetzt anhand waren wieder richtig schick mit diesem blau-schwarzen Karos. Das sieht schon cool aus. Auch ja. die Fähnchen, die da geschwungen sind, die finde ich cool. Nur dieses Blau-Weiß, das geht
ja,
einfach
ja.
nicht.
Das sind kein Bayern. Und das ist halt das Thema. Warum willst du jetzt, die werden ja auch Geld reingebuttert haben. Ist ja jetzt nicht so, als wenn da jetzt schon, als ob die Ravens bei null sind. Also das ist ja utopisch, dass sie nach 3 Jahren jetzt dann irgendwie bei null sind, wenn ja. man überlegt, wir als Ryan Fire, klar, wir haben auch ein großes Kostenfaktor rumherum mit den ganzen Events, ja. aber wir sind ja auch noch nicht mal wirklich bei null.
Ja.
Ne? Und dann hast du die Ravens, die jetzt im 3. Jahr sind und ja, da sind dann, halt nicht so viele
Zuschauer. Da muss der Herr dann eben auch abwägen, nämlich hier ein im Niedergang befindliches Schiff mit, weiß ich nicht, den 4% oder wie viel auch immer er da hält. Ja. Oder mache ich jetzt hier, setze ich hier auf die Fregatte, die noch in See stechen kann in München und starte da eben durch unter neuen Voraussetzungen. Dann hat er halt da ein bisschen Kohle in den Sand gesetzt. Das wird so oder so soweit sein.
Wollte ich sagen, das ist ein Totschlag.
Kann er die Teile, Fall. Die Teile kann er ja schon mal verkaufen wieder.
Ja.
So. An die EFA zum Beispiel, in die er dann auch als Mitglied kommt, hat er ja auch schon wieder. Also bitte.
Ja, das ist ja, er kann die ja umwandeln, ne? Wenn man sagt, die SEH-Anteile nimmt die Franchise, dann muss er halt dann die 3-4% weniger zahlen, weil ihm ja schon die 3-4% gehören.
So, siehst du?
So, guck mal, dann ist er schon drin, dann hast du die Franchise-System ganz normal.
Ja, läuft.
Hey, Sumo möchte ja nicht läuft. Rausgehen aus seinen 8%, das hat er ja schon gesagt. Von daher mal gucken.
Kann er auch gerne drin bleiben.
Ist ja,
Zuma als Zugpferd kannst du auch nehmen. Das ist ja.
Ich habe ja auch noch so die Vermutung, der hat sich ja einfach nur mit dem Herrn Gereitscher ja überworfen.
Genau.
Oder vielleicht auch mit diesem ominösen Hintermann. Das weiß man ja auch nicht.
Ja.
Vielleicht kommt er einfach wieder. Weil es wurde ja auch gesagt von den Franchises, das Sportliche ist ja funktionell. Also das, was der Zuma gemacht hat, seine sportliche Leitung.
Ja auch, es ist ja auch Herzblut von ihm mit drin, muss man ja sagen. Ja. Da hat er ja nun wirklich, das ist ja sein Baby letztendlich, ja. ne, von den Karajcha. Man sagt ja immer Baby von Karajcha und Izuma, aber ich glaube, das Herzblut, das steckt von Herrn Izuma da drin. Und ja. der andere hat die Kohle gesehen und schnelles Geld erhofft und runtergewirtschaftet.
Ja, wie seine anderen Vereine.
Wie seine anderen Beteiligungen, an der die SEH da noch die Finger drin hat. Ja, aber egal. So, und was ist nächstes Wochenende noch? NFL fängt an. Wir haben es schon gesagt, also keine Sorge, wir werden euch nicht mit der NFL überfluten. Das werden wir nicht tun. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal vielleicht irgendwelche Highlights erwähnen. Und von mir werdet ihr vielleicht irgendwelche Buccaneers News oder so. Die werde ich dann natürlich
Du kannst dann direkt an Ilka melden. Ne? Die hört ja dann
Ja, schöne Grüße, Ilka. Buccaneers gehen los. Erstes Spiel gegen die Falcons am Sonntag um 19 Uhr. Pünktlich zum Ende des ELF-Finals fangen die Buccaneers an. Das heißt, am Sonntag werde ich nur Football gucken. Wir wollen am Sonntag wirklich aufnehmen, während die Buccaneers
spielen. Spielen die um 19 Uhr?
Ja. Ach du meine Güte, dann muss ich hier nebenbei laufen lassen.
Musst du hier gucken. Genau,
ohne Ton lasse ich hier laufen nebenbei. Dann kann ich ja. Das ist auch geil, das ist aber lustig. Super. So. Aber ein Wort muss ich ja noch sagen. Wir machen ja Fantasy-Football. Boah. So, dann wollten wir ja gestern draften.
Ein Kraus. Wir hatten
unseren Draft angesetzt um 21 Uhr. Alle waren da, nur wer war nicht da? Die Page. Ja, ging nix. Also
ich weiß nicht, ob es daran lag, dass jetzt auf einmal alle doch wieder spontan, du hast gesagt, eine Woche vor Start, ist jetzt am Donnerstag ist das erste Spiel.
Ja.
Ob jetzt dann die letzten nochmal so, oh, wir haben ganz vergessen, Fantasy League zu machen, wir müssen jetzt machen, dass die Server überbelastet sind. Aber es war ja auch letztes Jahr zwischendurch mal so das Thema. Und da denke ich mir so, wie kann das sein? Die NFL mit ihrem riesen Server dahinter und ihren, der Kohle, die sie haben, kriegen es nicht hin, dass dann also es war ja nicht nur, es war ja nicht nur ein. Grausam. Wir sind ja auch dreimal rausgeflogen.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe mir noch so gedacht, so, ach komm, dann, wir sind zu so einer Zeit drin, da machen die hier Serverwartung oder irgendwas, ne, wenn es da in den USA nachts ist oder so. Nee, nix da. Hier war 21 Uhr und die NFL sitzt in New York, da ist 15 Uhr. Also, das kann es auch nicht sein.
Ja.
Also, sonntags 15 Uhr vor allen Dingen. Also.
Schwierig.
Also. Das ist ein bisschen Liga-Bashing. Ne? Also, das muss man sich vorher, wenn wir ELF-Bashing machen, dann machen wir NFL-Bashing. Das geht gar nicht.
Ich hab schon
gedacht, der Karetscher hat da irgendwo seine Finger im Spiel in der Fantasy-Liga.
Ich weiß nicht, wo sitzt die NFL mit ihrem im Headquarter?
In New York.
In New York?
Ja.
Ja, dann kriegen wir den nächsten Anruf aus New York vielleicht. Ja,
so wie
die Anrufe
von Roger
aus,
oder was?
Genau, ja. Dann nehmen wir auch Anrufe aus Hamburg bekommen haben. Kann sein, dass es Anrufe aus New York kommen, wenn wir das Bashing nicht lassen.
Ja, dann ist es halt so. Ich glaube, das juckt die gar nicht so.
Nein,
das ist so. Dem, dass sie es nicht verstehen, aber ich glaube, das interessiert ihn im Furz. NFL-Saison geht los. Also alle, die da auch schon gespannt sind. Am Donnerstag ist schon das erste Spiel. Da spielen, jetzt habe ich es vergessen, der Champion spielt natürlich, die Eagles. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen. Die machen ja immer Saisoneröffnung. Ich meine, ich spiele nicht gegen die Cowboys. Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe mich da noch gar nicht eingelesen
mit dem
Wochenende. Ich bin noch so.
Wir sind noch im ELF-Modus. Aber es wird kommen die nächsten Wochen. Und keine Sorge, wir werden euch auch weiterhin mit ELF-News und Rheinfire-News versorgen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir werden hier nicht zum NFL-Podcast. Ja, siehst du, gegen die Cowboys.
Also, wusste ich gegen doch. Cowboys.
Ja. Die erste Niederlage für die Cowboys in der Saison. Starten die auch wieder gut. Cowboy-Bashing.
Ja gut, das ist ja mit dem Quarterback, der kriegt ja auch einige Memes ab.
Der Dak Prescott, ein fürchterlicher Typ. Aber gut, dazu kommen wir später. Wir werden in der Saison noch mal ein paar Mal
drauf zu sprechen kommen. Ein, zwei Sachen werden wir zu sagen. So, bist du auf der richtigen Page hier jetzt?
Ich bin auf der richtigen Page, ja. Sollen wir Schluss machen?
Machen wir Schluss.
Tschüss.
The Fire is back.